Willkommen an alle, die zuhören und zuschauen zum Podcast diese Woche. Wir reden über die ganze Staffel, die zweite Staffel von Rings of Power. Aber ich bin alleine im Set, aber nicht alleine im Gespräch. Jonas, du bist krank.
Ja, ich bin ein bisschen erkältet und ich finde, da bekommt der Begriff Cold Opener, was das hier auch ist, eine ganz neue Bedeutung.
Wow, okay, see what you did there. Das ist jetzt
ja,
richtig.
Nee, mich hat es ein bisschen verwischt und weil ich nicht alle Leute im Büro anstecken will, haben wir gesagt, dann machen wir das mal wieder so, dass wir so ein bisschen in Nostalgie schwelgen können, weil wir das haben ja auch schon mal gemacht bei den Folgenbesprechungen zur ersten Staffel von The Rings of Power. Da ist das auch mal passiert, da hatte ich zwischendurch Corona. Und ja, jetzt haben wir gedacht, dann wiederholen wir das, dass wir hier nochmal ein bisschen so in Nostalgie baden können.
Das ist wirklich krass, weil ich denke auch die ganze Zeit, es ist so 2021. Ich finde natürlich, ist es schöner, wenn wir so zusammen im Raum sind, aber das hat ja damals auch ganz gut geklappt. Es fühlt sich ja ne, heutzutage, die Technik, das ist so, wie als würdest du im Raum sein.
Und wir wollten das auch nicht verschieben, weil sonst hätte es die Woche, es hätte einfach nicht mehr richtig geklappt. Und ich bin ab Samstag bin ich im Urlaub und wir haben euch ja versprochen, dass wir nochmal über The Rings of Power sprechen, über die zweite Staffel. Und deshalb haben wir gesagt, ja komm, das kriege ich jetzt noch hin. Ja. Für Rings of Power mache ich das.
Ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn du Trinkpausen brauchst oder Hustpausen. Aber ich bin auch bin froh, dass wir das jetzt noch irgendwie hingekriegt haben. Und das wäre ja auch zu schade, weil wir haben ja noch so viel zu sagen für die zweite Staffel. Dann können wir das heute mal machen. Aber wir reden nicht nur über die zweite Staffel Rings of Power, weil es ist ja auch noch ein normaler Podcast. Ich habe unter anderem Der Schacht 2 gesehen. Wir wollten da eigentlich mal ein bisschen heute drüber quatschen. Mal schauen, wie viel Zeit wir dafür noch haben. Aber das ist ja neu auf Netflix rausgekommen. Das ist ja die Fortsetzung, beziehungsweise eigentlich das Prequel zu Der Schacht. Das war ja 2019 ein kleiner Kultfilm auf Netflix. Und dann reden wir auch noch über die Starts der Woche. Also unter anderem die ZDF-Serie Love Sucks, Transformers One und The Beast. Und
Disclaimer.
Disclaimer, stimmt. Das ist ja auch eine Serie, auf die wir uns schon freuen. Aber dann lass uns, wenn du Bock hast, direkt mal in die Staffelbesprechung reinstarten.
Direkt mal in das Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, ihr habt's gerade gehört, unser neues tolles Intro, das wir in Kooperation mit dem Podcast Knallhart Entspannt gemacht haben. Und der gute Engelbert von Nordhausen, der Synchronsprecher von Samuel L. Jackson, hat uns das Intro eingesprochen. Und genau, hört gerne mal in den Podcast rein, da dauern die Folgen auch nur 15 Minuten. Nicht so wie bei uns, irgendwie 3 Stunden Folgenbesprechung, ist ein bisschen kürzer und knackiger. Und da gibt es zum Beispiel auch über einen Einsiedler, der im Schwarzwald nur knapp einem Blutbad entkommt. Und Spoiler, das bin nicht ich.
Klingt auch so. Bei Einsiedler muss ich immer an Einsiedlerkrebse denken. Aber es geht schon um Menschen.
Okay. Ja, es geht schon um Menschen. Und genau, wenn ihr da reinhören wollt, das gibt's auf der ARD-Audiothek. So. Sollen wir übergehen zu The Rings of Power, Xenia?
Ja, let's go. Ja. Ich bin bereit. Wir haben uns ja eine kleine Struktur überlegt, damit das ja jetzt nicht so ist, dass wir uns die ganze Zeit hier ins Wort fallen. Wir wollen erstmal nochmal über Kommentare sprechen von letzter Woche. Da haben wir ja die letzte Folgenbesprechung veröffentlicht, also sozusagen diese Woche, also letzte Folgenbesprechung kam ja Montag raus. Und dann geben wir ein kurzes Recap. Wie war denn die Folgenbesprechungszeit für uns so? Mhm. Dann reden wir über die Handlung und dann haben wir Top 3 Dialoge und Flop 3 Dialoge mitgebracht.
Da freue ich mich schon mega drauf.
Ja, ich mich auch. Ich bin auch gespannt, weil die Flop-Dialoge sind ja auch immer die lustigsten. Und dann reden wir natürlich auch darüber, was war gut, was war schlecht und haben am Ende sogar so eine Art Durchschnittspunktzahl ausgerechnet und dann besprechen wir, ob unsere finale Punktzahl, ob das sich damit deckt oder nicht.
Ja,
und
auf jeden Fall.
Vielleicht auch noch ein bisschen, wie es mit der Staffel 3 weitergeht, ob es überhaupt eine Staffel 3 gibt, was man darüber schon weiß.
Und was wir natürlich auch direkt jetzt mal sagen müssen, wir spoilern natürlich die komplette erste und zweite Staffel, deshalb, das sollte euch klar sein, dass wir das tun. Wir schauen aber, dass wir nichts spoilern, was jetzt so in der dritten Staffel passieren könnte. Wir sprechen heute wirklich nur explizit über Staffel 2 und halt, wie gesagt, wir fachsimpeln dann vielleicht noch ein bisschen drüber, wann denn die dritte Staffel starten könnte.
Wir schauen in den Palantir.
Ja, und ich habe direkt mal im Palantir habe ich mir auch einen Kommentar rausgezogen. Den fand ich sehr witzig. Und zwar hat SmokeWolf7744 geschrieben, sehe es schon in Staffel 3. Das ist ein Dialog. Gandalf sagt, at least I saw Rune Man. Und der Evil Wizard sagt dann, say that again.
Das habe ich mir auch rausgeschrieben. Ja. Das fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Ja, ich meine, die Leute waren ja teilweise auf deiner Seite, was dieses ganze Saruman-Ding angeht. Und ein paar haben aber auch gesagt, das wollte ich nochmal nachlesen, dass da die Showrunner sich schon zu geäußert hätten und irgendwie gesagt hätten, es ist nicht Saruman. Aber das lasse ich hier mal wieder offen. Wir können uns ja streiten bis in 2 Jahren. Und dann werden wir es erfahren.
Und dann wirst du sehen, dass ich recht habe.
Ah, Jonas, wer zuletzt lacht. Ich will ja auch, willst du, dass du recht hast? Komm.
Ein bisschen schon jetzt.
Ja, aber nur, weil du dann willst, dass ich Unrecht habe. Aber wir wissen beide, die bessere Version wäre, wenn es nicht Saruman ist.
Wenn das ein Blauer wäre.
Wenn er einfach so tief ins Glas geguckt hat. Ja. Ich habe auch einen Kommentar mitgebracht, und zwar von Yusan1151. Die Folgenbesprechung hilft mir, die Enttäuschung über die Rings of Power-Serie zu verarbeiten, ist also therapeutisch. Das fand ich ganz nett.
Das freut mich.
Ja.
Können wir dann auch so einen Stundenlohn bekommen, wie so ein Psychotherapeut?
Ich weiß nicht, ob das genau dasselbe ist. Meinst du, jemand hat schon mal Therapie gemacht wegen einer Serie, wegen Rings of Power, weil man so sehr enttäuscht ist, dass man nicht damit klarkommt ohne?
Nee, ich glaube dann eher so, wenn jemand gestorben ist, so wie Kurt Cobain oder so.
Ja, ich weiß das jetzt gar nicht vergleichbar, ich will mich darüber jetzt gar nicht lustig machen oder sowas, wenn man Therapie in Anspruch nehmen muss, aber ich weiß noch, dass als ich früher, wer ist da nochmal gestorben? War es Jon Snow? Wie bitte?
Alan Rickman?
Nee, da war ich ja schon was älter. Das war irgendwie zu einer Zeit, wo ich wirklich, ich weiß noch, einen Serientod, ich weiß noch, dass es explizit eine Serie war, hat mich so zerstört. Da habe ich auch, glaube ich, mindestens einen Tag lang geweint. Aber wie ist das mit deinen weiteren Kommentaren? Hast du aber jetzt keinen mitgebracht? Hast du keine mehr mitgebracht? Okay, ich habe noch.
Nee. Also den anderen hast du quasi schon angesprochen, dass die Showrunner anscheinend gesagt haben sollen, dass der Dark Wizard nicht Saruman ist.
Ah, okay. Ich habe aber auch nur noch einen letzten, und zwar von UB_JoshWW8523. In der Tat, der heilige Sebastian ist der Dude mit den vielen Pfeilen. Steht so übrigens auf dem Röhrbrunnen auf dem Haslacher Marktplatz. Grüße aus dem Kinzigtal. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Aber
das ist richtig. Haslach ist quasi die Nachbarstadt von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, von Hausach.
Das heißt, du wusstest das nicht, dass da der das Heilige.
Nee, das habe ich leider übersehen.
Dann musst du nochmal eine Ortsführung machen in Haslach.
Ja, ich gucke mir das nächstes Mal an und dann mache ich ein Foto und schick's dir, okay?
Ich bin mir sicher, der sieht Celebrimbo wie aus dem Gesicht gefallen. Nennt man das so? Ja. Nee.
Wie aus dem Gesicht waren die schon an einen Haslach und haben den quasi dann so gecastet, dass der aussieht wie die Statue.
Aber ich freue mich, dass ich wenigstens den Namen richtig im Kopf hatte.
Ja.
Aber danke für diese Anmerkung. Gut, du hast einen Recap vorbereitet, aber vom Inhalt, aber genau, lasst uns vorher nochmal drüber sprechen, wie so die generelle Folgenbesprechungszeit so war für uns.
Ja.
Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich nochmal so ganz tief reingegangen, obwohl wir die erste Staffel ja schon nur so mittelmäßig fanden.
Das stimmt.
Also
ich muss sagen, es hat mir über weite Strecken schon wieder sehr viel Spaß gemacht, aber es hat mich auch ein bisschen. Es macht irgendwie mehr Spaß, wenn man coole Serien besprechen kann. Und das war dieses Jahr, fand ich war ja auch nicht so begeistert von House of the Dragon, von der zweiten Staffel. Und deshalb war das dieses Jahr so insgesamt so ein bisschen ein Durchhänger. Und natürlich ein bisschen entspannter für mich dieses Mal, weil ich nicht 2 Folgenbesprechungen parallel machen musste, wie vor 2 Jahren. Beziehungsweise ich habe dann auch nur die erste Hälfte gemacht bei House of the Dragon, du ja dann die zweite Hälfte für mich. Und es hat aber trotzdem wieder, es macht dann trotzdem doch wieder Spaß, wenn dann wieder so jemand wie Beren oder wie Tuor, wenn die erwähnt werden, dass man sich so wieder in die Lore reinstürzt und recherchiert und dann noch neue Sachen rausfindet. Also ich finde, dafür sind die Folgenbesprechungen auf jeden Fall schon ziemlich cool, weil man einfach so viel neue Sachen lernt, die man vorher nicht wusste aus dem Legendarium von Tolkien. Und wir haben ja versucht, dieses Jahr dann noch so ein bisschen das kürzer zu gestalten. Teilweise hat es funktioniert, teilweise auch nicht. Aber ja, wie war es denn für dich?
Ähnlich. Also am Anfang war ich tatsächlich noch motivierter und dann stetig nimmt es immer so ein bisschen ab, wenn man da nicht mehr so zufrieden ist mit der Serie, weil ich glaube, wir waren beide so sehr positiv überrascht, dass die Serie so stark gestartet ist für uns und dann hat es Woche pro Woche immer abgenommen und da muss man sich schon manchmal einen kleinen Ruck geben, morgens sich hinzusetzen und Detail Szene für Szene durchzugucken, aber im Gespräch mit dir macht mir das dann auch immer mega Bock, vor allem wir haben ja auch immer diese Kategorien, ne? Jonas Ressel, Xenia Popescu und sowas. Sowas macht mir dann sehr viel Spaß. Und ich finde auch, dass man dann doch merkt, mir gibt es dann voll viel zu wissen, okay, Leute gucken halt die Folgenbesprechung und haben Spaß damit. Und die ganz netten Kommis, also hier auch nochmal danke, weil da waren so viele coole dabei, die man dann, also dann merkt man nochmal, okay, man macht das jetzt nicht in einem luftleeren Raum und das hat dann doch noch einen Sinn. Ja, und doch. Ich meine, ich freue mich aber.
Stand jetzt können wir auch sagen, dass wir bei der dritten Staffel wahrscheinlich auch wieder sowas machen würden.
Ja,
mal
wahrscheinlich.
Gucken, in welcher Form, ob wir das dann so machen, wie wir es bisher gehandelt haben oder in anderer Form.
Ja, voll. Ja, in zwei Jahren ist es immer schwierig, so lange die Zukunft zu planen. Und
das stimmt.
Man ist jetzt, ich bin auch ehrlich, freue ich mich auch schon auf Videos, die mal jetzt ein anderes Thema behandeln. Und dann gegen Weihnachten wahrscheinlich kann ich wieder die Peter Jackson-Trilogie wieder nochmal geben. Wie gefühlt jedes Jahr. Ja.
Ja, bei mir wird es mal wieder Zeit. Ich will die drei auch mal wieder schauen, weil ich die immer nur ausschnittweise angucke, wenn ich irgendwie recherchiere oder sowas. Und dann plötzlich bleibe ich bei 1010 wieder hängen. Also nochmal Butter bei die Fische. Was passiert denn jetzt nochmal in der zweiten Staffel? Ich habe das sehr kurz und knackig zusammengefasst. Und zwar, Sauron verkleidet sich als Annatar und schmiedet mit dem Elbenschmied Celebrimbor die 7 Ringe der Zwerge und die 9 Ringe der Menschen. Und die Elben kämpfen gegen Orks, Ada und Sauron, die Zwerge gegen ihren König und einen Balrog, der Fremde gegen den dunklen Zauberer und die Menschen Numenors gegen sich selbst und die dumme Friese von Kemen. Das habe ich jetzt mal einfach noch dazu gemacht. Folgende Figuren werden im Verlauf der Staffel getötet. Durin der Dritte von einem Balrog, Ada von seinen Orks, Celebrimbor von Sauron, Rian von 50.000 Pfeilen und der gute alte Waldreck von einem Varg. Und ja, das habe ich dann auch im Nachhinein erst wieder realisiert, Bronwyn stirbt offscreen.
Ja, stimmt. Ja. Aber auch Waldrecks Tod fühlt sich an wie aus so einem anderen Zeitalter, ne? Weil das ist ja so lang her. Und das war ja auch nur so eine kurze Szene. Und dafür, wie wichtig er ja war für das Finale von Staffel 1, ist das schon sehr lächerlich.
Ja. Am Ende ist auf jeden Fall das Elbenreich Eregion zerstört. Bruchtal wird gegründet. Sauron hat zwar die 9 Ringe der Menschen, aber nicht die 3 Elbenringe. Es fehlt also noch der eine Ring für ihn. Der Fremde hat seine Bestimmung gefunden und seinen Namen erfahren. Gandalf. Nori und Poppy reisen mit den Starren zusammen nach Westen. Miriel wird festgenommen und Ar-Pharazôn ist der neue König von Numenor und Khazad-dûm verliert seinen König, doch die Zukunft bleibt ungewiss. Ja.
Das hast du sehr knackig zusammengefasst, aber ich finde, du hast auch nichts Wichtiges ausgelassen. Und man kann das ja immer ganz gut zusammenfassen über so, die kämpfen dagegen und der kämpft dagegen. So haben sie sich das bestimmt auch gedacht im Autorenteam.
Ja. Ja. Sollen wir zu der Sache kommen, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue?
Klar, let's go.
Sollen wir erst die Top-Dialoge oder erst die Flop? Also wir haben das mal Flop beziehungsweise so Funny-Dialoge genannt. Die sind jetzt nicht unbedingt so schlecht, aber ich fand sie stellenweise ziemlich witzig.
Ja, oder irgendwie, die stehen dann ja symbolisch vielleicht für so eine Schwäche von Rings of Power. Ich finde, wir können gut und gerne mit den Top-3-Dialogen anfangen, weil dann...
Aber von 3 zu 1, ne?
Ja, klar, okay. Von 3 zu 1. Willst du gerne...
Ja, komm. Xenia, du.
Soll ich anfangen?
Ja, fang an.
Okay, also ich habe auf Platz 3 ist bei mir bei den Top 3 Dialogen ein Dialog oder ein Zitat eigentlich von Ada gegenüber von Galadriel aus Folge 4. Da sagt er nämlich, eigentlich ist das ja kein Rings of Power Zitat, sondern ein Tolkien Zitat, aber er sagt eine alte Begrüßung auf Quenya und zwar ein Stern leuchtet über der Stunde unserer Begegnung, Herrin Galadriel. Und das, ich fand das schon in der Folge ziemlich cool, habe ich auch in der Folgenbesprechung gesagt. Und ich finde, dass, das hat irgendwie sowas, so eine Schwere und das ist halt ne, so von Tolkien selbst eine Begrüßungsformel von den Elben und das fand ich sehr, sehr nice, dass Rings of Power das einfach mit reingenommen hat in dem Moment. Und das war ja auch das Ende der einen Folge. Und dann hat man sich sehr berufen gefühlt oder war so sehr dran, wollte dranbleiben bis zur nächsten. Also hat Rings of Power gut hinbekommen. Was ist denn dein Platz 3?
Ich konnte mich nicht so gut entscheiden und das mache ich jetzt einfach spontan. Ich nehme ein Zitat von Durin dem Dritten, eine quasi fast schon eine Kampfansage, und zwar: Pity those who dwell above, slaves to the sun, chained to its ceaseless rhythm of waking and sleep. In Khazad-dûm, we are free from its tyranny. Here we bring the sun to us. At last it is daybreak once more.
Das war diese Rede, ne, von Durin dem Dritten,
ja,
als er den Zwergenring angesteckt hat.
Ja, da haben wir auch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die nicht Sklaven der Sonne sind, aber ohne Sonne können die auch nichts anbauen. Aber ich fand es trotzdem, das war epic.
Ja, das war wirklich epic. Ich finde auch, dass so dieser Mix dann aus so einem Zitat, was dann ja untermalt wird mit einer Parallelmontage oder irgendwie einer Montage von anderen Szenen. Und ich finde, haben die Zwerge dieses Mal auch wieder gute Dialoge bekommen.
Sorry, ich habe hier aber zu Hause leider so ein bisschen technische Probleme. Mein Router kackt zwischendurch die ganze Zeit ab und ich weiß, ich jetzt müssen wir halt stückchenweise aufnehmen. Deshalb, falls mal zwischendurch so der rote Faden fehlt, dann liegt das an unserer Routerverbindung.
Ja, ist alles gut. Ich glaube, ich habe meinen Satz noch beendet, deswegen kannst du gerne deinen Platz 2 mal vorlesen.
Okay, mein Platz 2 kommt von Gandalf, damals noch als der Fremde bekannt. A longing for a feeling I can't even remember or even name. But I know it's real, just beyond the sunset.
Das ist tatsächlich mein Platz 1. Dramaturgisch natürlich nicht so genial jetzt, aber voll. Oh mein Gott, ich finde den auch sehr, sehr stark tatsächlich. Den Dialog zwischen den beiden, also es ist ja Nori und Gandalf, jetzt in der Retrospektive, wissen wir, wer er ist, wo er ja auch über seine Heimat Valinor spricht. Und ich habe den mal auf Deutsch nochmal mir angeschaut. Ich kann ihn ja dann auch nochmal vorlesen.
Da sagt er nur, du Hurensohn.
Zu Nori, genau. Seltsam, wie das, was man zurücklässt, die schwerste Last sein kann. Und dann sagt er, ich vermisse auch mein Zuhause. Und Nori antwortet, du erinnerst dich nicht mal an deins, was vielleicht ein bisschen fies ist. Aber er sagt dann, nein, aber manchmal nehme ich dennoch einen Schimmer wahr, eine Sehnsucht nach einem Gefühl, an das ich mich nicht richtig erinnere oder benennen kann. Aber ich weiß, es ist echt.
Ist auch schön.
Auch schön, ja. Aber ja. Finde ich tatsächlich für mich persönlich ein Highlight, das Highlight irgendwie von den Dialogen diese Staffel, weil für mich das damals, als ich die geguckt habe vor ein paar Wochen, sich so angefühlt hat wie Mittelerde und also dieses Mittelerde-Gefühl wiedergespiegelt hat und auch mich positiv überrascht hat am meisten an der Stelle, weil ich damals noch dachte, Rings of Power Staffel 2 wird richtig gut.
Ja, da waren wir noch Sweet Summer Children.
Tatsächlich.
Okay, willst du dann direkt deinen zweiten machen?
Weil gerne.
Ich habe den ersten jetzt verraten.
Ja, ich habe mir auf meinem zweiten Platz die letzten Worte von Celebrimbor in Folge.
Das ist mein Platz 1.
Ah, das heißt, wir haben es einfach nur getauscht. Cool.
Ja,
hingepackt. Und zwar sagt er, da habe ich jetzt auch mal die deutsche Übersetzung mir rausgesucht. Hört mich an, Schatten von Morgoth. Hört die letzten Worte von Celebrimbor. Die Ringe der Macht werden euch zerstören. Und am Ende, so sehe ich es voraus, wird einer allein euer Untergang sein. Ihr irrt euch, ich bin ihr Erschaffer. Nein, du bist ihr Gefangener, Herr der Ringe.
Geil. Ja.
Ist immer so krass, wenn man dann den Titel einfach Herr der Ringe so sagt. Aber das ist in der Szene ja sehr dramatisch. Und wir haben ja schon drüber geredet, dass das unsere Lieblingsstoryline ist von der letzten Staffel. Von daher verdient.
Punkt. Dazu kommen wir gleich noch, ne?
Ja.
Wahrscheinlich nochmal genauer.
Genau.
Gut, dann sollen wir zu den Flop- bzw. Funny-3-Dialogen kommen.
Let's do it. Willst du dann anfangen?
Fangen wir mal an mit.
Ja.
Ja, ich fange mal an. Und zwar Celebrimbor. Hello, Mr. Maus.
Ich wusste, dass du das mit reinnimmst. Ne? Den Hello, Mr. Maus habe ich extra dann ausgelassen. Ich habe tatsächlich auch zwei Honorable Mentions, aber die mache ich dann am Ende.
Ich habe auch einen Honorable Mention.
Okay, ich habe denselben.
Ja, wahrscheinlich
ich uns
schon.
Kenne. Ich habe auf meinem Platz 3 Eärien in der 4. Folge. Da sagt sie nämlich über diesen Seeprozess von Miriel, stimmt sie so Afarason und diesem anderen Pimpf, der da immer dabei steht, seinem Ja-Sager, seiner Entourage?
Lord Belsegar,
genau. Sagt sie nämlich so, sie hat recht, so steht es geschrieben, du musst. Und das ist für mich ein dummer Dialog, weil, ja, wir haben ja schon gesagt, es war so ein bisschen konstruiert, dass es diese, ja, diesen Sehprozess da gibt und dass dann genau das, was Miriel in dem Moment tut, und zwar Elendil zu retten und ihm beizustehen, dass das ja, ja so ein bisschen jetzt so ist, dass dann Farason sich daran halten muss. Und natürlich weiß Yarien Bescheid und hat dieses Buch schon vorher gelesen. War für mich nicht ein Glanzmoment in der Staffel.
Ja, ja. Aber ich muss auch noch mal so im Nachhinein, es gab nicht so viele schlimme Dialoge wie noch in der ersten Staffel, so vom Gefühl her.
Da würde ich auch zustimmen. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, ein bisschen herauszusuchen.
Also bei mir auf Platz 2 ist Celebrimbor auch. Ist er bei mir auf Platz 1 von den Besten und auf Platz 2 von den meiner Meinung nach schlechtesten. But perhaps the elves need only to remember that it's not strength that overcomes darkness, but light.
Das ist mein Platz 1. Zeit überschneiden sich unsere Picks. Aber ja, wie gesagt, das habe ich ja auch schon mal geäußert in der Folge, dass ich das sehr dumm fand. Also weil, was heißt sehr dumm? Ich finde es, ich verstehe schon, was Rings of Power damit aussagen will. Obwohl ich da auch, das finde ich, hinkt so ein bisschen, weil ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Weil Stärke kann ja auch symbolisiert werden als so Licht, was sich dann erhebt über Dunkelheit. Und so Dunkelheit steht natürlich für Sauron und die Orks und Licht für die Elben. Aber ich meine, wahrscheinlich wollen sie so ein bisschen damit sagen, nicht jeder muss stark sein, man kann auch schwache Momente haben oder sowas. Aber so wie pathetisch, wie das rübergebracht wurde, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss.
Es kommt so ein bisschen plump rüber.
Ja, tatsächlich.
Das hat mich auch sehr an das andere Zitat erinnert mit aus der allerersten Folge der ersten Staffel mit schwimmt ein Schiff, aber ein Stein nicht?
Ja, das war auch direkt in der ersten Folge, da haben wir uns schon so drüber abgefasst.
Da wurde schon direkt so gesagt, so ey, ihr könnt euch hier auf wirklich was gefasst machen.
Und da so Momente gab es wenig. Ich habe trotzdem noch einen zweiten Platz dann für mich rausgesucht. Und zwar eine Sache, die Navi zu Durin, dem Vierten, sagt, auch in der letzten Folge. Letzte Folge kommt nicht gut weg hier bei den Zitaten. Da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, auch wieder auf Deutsch, es gibt Gerüchte, dass ihr nicht der bevorzugte Erbe eures Vaters wart, dass einige der anderen Zwergenfürsten Ansprüche erheben und euer Bruder scheint sich Unterstützung zu verschaffen. Das war ein Moment, wo ich mir an den Kopf gefasst habe.
Ja, ich finde, der Dialog an sich ist nicht schlimm, aber der Inhalt davon und was quasi damit die Exposition, die da einfach so noch in den letzten Sekunden noch rausgedumpt wird.
Ja, genau. Ich habe dann auch das so ein bisschen umgepolt auf so Szenen und Dialoge, die dann eher vom Writing auch teilweise dann einfach nicht so elegant waren.
Ja.
Ja, hast du noch einen ersten Platz dann für dich?
Xenia, natürlich. Natürlich. Was könnte es anders sein als dieser random Gwaith Imirdain, der sagt, Lord of the Gifts indeed. Das ist für mich die zweite Staffel komplett zusammengefasst.
Kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir eine Honorable Mention. Das ist ja leider nur in der englischen Synchro, in der fünften Folge. Und ich habe auch noch als Honorable Mention Du Hurensohn, was ja einfach.
Das habe ich auch.
Ah ja, leider nur im Hintergrund in der deutschen Folge, in der sechsten deutschen Synchro der sechsten Folge ist. Bei Elendils Prozess. Und ich habe das auch nochmal nachgeguckt, weil.
Ich habe es auch nochmal
nachgeguckt. Oh mein Gott, und ich fand es so funny, weil es ist wirklich einfach nur, es verschwindet fast im Hintergrund.
Ja.
Aber es ist trotzdem so Comedic Element, würde ich jedem empfehlen, das nochmal sich die Szene zu geben auf Deutsch.
Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist wie das erste Mal, als bei, ich weiß nicht, ob du die drei Fragezeichen gehört hast früher.
Nicht so.
Und
leider.
Und in irgendeiner der Folgen so irgendwann North of the 100 Episodes. Was spreche ich hier? Fieberträume hier.
Du kannst dich mit allem jetzt rechtfertigen, wenn du Scheiße laberst heute.
Ja, das stimmt. Nee, irgendwann sagt jemand, der Hurensohn. In die drei Fragezeichen, damit habe ich auch niemals gerechnet.
Ach Gott. Ich finde auch manchmal, wenn man alte Schule ist, verwendet man das Wort, tut mir leid jetzt, ist ein Schimpfwort, Schlampe ja auch manchmal in dem Kontext von du bist schlampig, also dass du unordentlich bist.
Das hat ein Lehrer von mir mal zu einer Mitschülerin gesagt.
Und meine Oma hat das nämlich auch mal zu mir gesagt, dass ich halt unordentlich bin. Und das war dann schon ein großer Schock. Also sie war dann einfach so, ne? Ja, bist ziemlich, du Schlampe. Und ich war so, okay. Ja, gut. Ja, lass uns weitergehen und über Rings of Power sprechen.
Ja, also wir haben das so ein bisschen aufgeteilt zwischen Pro und Contra. Ich habe mir so ein paar größere Punkte notiert. Ich bin jetzt nicht wieder auf jedes Kleine eingegangen, wie wir das in den Folgenbesprechungen gemacht haben. Und sollen wir einfach so ein bisschen erst Pro und dann Contra so ein bisschen nacheinander
Können wir gerne machen. Ich habe mir so sozusagen Oberthemen ausgedacht.
Ich auch, genau.
Okay, und dann können wir ja gucken, wenn du dann eins anschneidest, dann tue ich da einfach packe ich meinen Senf dazu und sage ich meinen Senf dazu und dann können wir ja sprechen, wie wir das alles sehen. Finde ich gut.
Ja. Soll ich dann einfach mal direkt beginnen?
Gerne.
Also, erstmal auf der Pro-Seite. Was mir sehr gut gefallen hat bei der zweiten Staffel war die erste Folge. Die hat mich richtig in den Bann gezogen. Und danach hat sich es natürlich relativ schnell wieder eingestellt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass in diese Folge so viel mehr Arbeit reingeflossen ist im Vergleich zu allen anderen Episoden. Und wenn alle Folgen so gewesen wären wie die allererste Folge, dann wäre ich begeistert gewesen. Das wär echt stark geworden, die ganze Staffel. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die am Anfang sich wirklich noch Zeit genommen haben und andere Handlungsstränge dann eher in eine andere Episode verlegt haben, um den Figuren die nötige Screentime zu geben. Und ich meine, ihr könnt ja noch mal ins Video reinschauen. Der Titel vom Video ist "Wir sind begeistert?" Fragezeichen. Und tatsächlich, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich die Folge angeschaut habe und zu Xena geschickt habe, so, die ist gar nicht so schlecht. Mhm. Ich traue es mich fast kaum zu sagen.
Ja. Ja, es wirkt so schlecht gealtert jetzt, dieser Titel. Aber wir haben das damals wirklich so gefühlt. Oder ich rede immer von damals, als wäre das jetzt 5 Jahre her. Aber so ich meine, ich bin auch viel gealtert in der Zwischenzeit. Aber ich habe das Gefühl, würde dir dazu stimmen, dass da viel Arbeit reingesteckt ist, zumindest uns alle nochmal abzuholen von der ersten Staffel, so ganz viele spannende Handlungsstränge zu etablieren, dass man involviert ist, so mit Galadriel und Elrond und diesem ganzen Konflikt. Ich finde, das war so vielversprechend. Ja. Und dann hat sich das ab der Mitte der Staffel wieder so verloren und es war wieder so verkopft. Und da können wir aber vielleicht gleich nochmal sprechen, wenn wir über das Writing reden. Mein erster Punkt war, ich habe es Ihnen genannt, visuelle Highlights. Und habe da so ein bisschen drunter gefasst, dass ich einige visuelle Entscheidungen und auch Umsetzungen in der zweiten Staffel stark fand, weil vieles auch gut ausgesehen hat. Es gab bildgewaltige Szenen wie der Balrog und auch diese One-Shot-artigen Sequenzen aus der Schlacht in der letzten Folge und auch die Kampfchoreos von Arondir und Galadriel. Und am Anfang gab es auch einige Landschaftsaufnahmen, die wir gelobt haben, die dem so ein qualitatives Gefühl gegeben haben, auch im Gegensatz zur ersten Staffel. Und wenn man über das Visuelle spricht, will ich auch die Sets loben. Also viele Sets und auch das Production Design haben mir gefallen. Zum Beispiel Tom Bombadils Hütte, aber auch so den Markt von Khazad Dûm und auch die grauen Anfurten am Anfang der Staffel konnten sich sehen lassen. Und da sind ja immer wieder so kleine Details, wie die Muschel von Kildan, nein, Spaß. Nee, aber so diese Igel-Teekanne von Tom Bombadil zum Beispiel oder dieses Glockengerät, also diese Kategorie von dir. Jonas liebt tolle Gegenstände, ne?
Was mir so ich geklaut habe, ja.
Genau. da wurde sich richtig viel Mühe gemacht, das zu designen und du hast ganz viel Stoff, über das du sprechen konntest. Und darüber kann man wirklich nicht meckern. Und das CGI, da war ja häufig die Kritik in der ersten Staffel, das ist zu künstlich, diese Establishing Shots, wie man das ja nennt, wenn man einzelne Orte das erste Mal sieht und da dann oben in der Ecke nochmal so eine Schrift kommt, zum Beispiel Eregion oder Numenor Amenelos, die sind zu leer und die sind so ausgestorben und man merkt, dass das eben an einem Computer erstanden ist und dass da kein Leben stattfindet. Und hier in der Staffel fand ich das ein bisschen besser. Die waren nicht so ganz seelenlos, vor allem, weil man ja noch mal mehr an so Städte und Orte reingegangen ist, wie jetzt in Khazad Dûm. Deswegen.
Ja, du hast so 2 Punkte von mir zusammengefasst. Also ich finde auch, dass es eine Serie ist der Momente. Also dass es die, ich finde, Rings of Power hat ganz oft ein Problem, so von einem Moment zum anderen zu kommen, elegant. Aber die Momente an sich sind dann, also ein paar Bilder haben sich bei mir auch wirklich ins Gedächtnis gebrannt, sei es jetzt der Balrog, den du gerade erwähnt hast, oder die Belagerung von Eregion, da gab es auch ein paar richtig schöne Shots. Oder dieses Realisieren von Celebrimbor, dass gerade seine Stadt belagert wird. Das sind schon extrem geile Momente. Bloß wie es dann halt von einem Moment zum anderen kommt, ist in vielen Fällen einfach nicht so gut umgesetzt worden. Da sprechen wir wahrscheinlich auch gleich noch mal ein bisschen drüber. Und auch was du zum Worldbuilding gesagt hast, kann ich auch nur unterschreiben. Ich finde, gerade die ersten paar Folgen haben es geschafft, dem der Mittelerde in der Serie noch mal mehr Leben einzuhauchen, weil man einfach näher dran war und diesen Markt gesehen hat in Casa Doom oder die Küste von Lindon und die Straßen von Eregion. Das hat schon Bock gemacht und ich hoffe, dass das in der dritten Staffel dann auch passieren wird, dass wir noch ein bisschen mehr nicht so ein großes Land, das halt das gibt die Karte und es gibt die 1, 2, 3 Schauplätze, sondern dass wir halt auch reingehen und mal einfach so das einfache Volk, das sagen wir auch immer bei Game of Thrones und bei House of Dragon, wir wollen das einfache Volk sehen.
Ja, ja, und auch mal jemanden, der nicht unbedingt relevant ist für die Storyline, also schon mal, weiß ich nicht, so einen Elben aus Eregion bei seiner Arbeit beobachtet, so ein Gwaif Ymirdain, das hätte ich auch voll spannend gefunden. Das war jetzt in Rings of Power, es waren gute Ansätze da und ich finde, das kann man dann auch loben. Aber wie gesagt, das kann noch mal mehr erforscht werden in der dritten Staffel.
Ja, und ich finde, eine Sache will ich auch noch ergänzen. Ich fand, Mordor war extrem gut umgesetzt in den ersten Folgen. Bis auf die Tatsache, dass ich mir nicht so vorstellen konnte, woher diese 100.000 Orks dann kommen, die dann später in der Staffel sind. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nichts davon.
Und das, finde ich, ist auch ein anderes Problem, weil die visuelle Umsetzung kann ja trotzdem gut sein. Aber dann auch der Scale und wie das alles eingeführt wird, da kommen wir dann bei Was war schlecht zu. Ja, das kann man ja dann auch davon unabhängig so betrachten. Aber da würde ich auch voll mitgehen. Und das Ork-Design, also das ist doch eine Selbstverständlichkeit fast schon, wenn man das in der ersten Staffel so viel gelobt hat, aber dass das Practical Orks sind, die alle sehr individuell aussehen.
Ja, und kein Azog aus Hobbit.
Das ist so ein großes Plus, weil ich glaube, dann diese ganzen Szenen würden ja so null funktionieren, wenn es die ganze Zeit so diese Irritationen gäbe von einem schlechten CGI-Ork. Ja.
Ja. Hast du denn auch, kannst du denn auch was Schlechtes sagen über die Serie? Sollen wir mal ein bisschen zu Contra übergehen und dann wieder ein bisschen was Pro, dass wir so eine kleine Mischung haben?
So abwechselnd, voll gerne. Dann scrolle ich hier mal ein bisschen in meinem Skript rum. Es gibt einen Kritikpunkt, der mir bei den Folgenbesprechungen häufiger aufgefallen ist, und zwar Pacing und Schnitt. Ich bin einfach der Meinung, viele Dinge wurden ausgelassen, die wichtig gewesen wären zu zeigen, damit man Entscheidungen von Figuren nachvollziehen kann. Und besonders in der Schlachtepisode ist das ja uns negativ aufgefallen. Ich habe hier mal noch ein paar Fragen als Erinnerungserfrischung. Wie kommen die Elben in die Stadt hinein, also in Eregion? Wann fängt die Schlacht an? Wer befindet sich wann wo? Wie viele Zwerge hat Durin der Dritte wirklich angegriffen? Wie groß ist die Elbenarmee denn jetzt genau? Und so wie diese ganzen Fragen in den Raum gestellt werden, wird die ganze Zeit irgendwas behauptet, damit die Handlung vorwärts kommt und Figuren in eine Art Konflikt treten. Aber das entspricht eben nicht diesem Show-Don't-Tell-Prinzip, was man ja oft als einfach erwähnt, wenn man über Filme und Serien spricht und darüber, wie man etwas elegant erzählen kann. Und zusätzlich zu diesem Pacing, zu dieser Pacing-Thematik, finde ich dann auch noch, dass viele Sachen zerschnitten waren. Mhm. Also, dass wir haben diese komische Szene, wo Elrond dann einfach nur so lossprintet. Darüber haben wir auch geredet. Und das erzeugt für mich so ein künstlichen Spannungsaufbau.
Das reißt einen komplett raus.
Ja, genau. Und man hat das Gefühl, so man hätte die Szene an sich hätte viel besser gewirkt, wenn man die an einem Stück gefilmt hätte und auch so gezeigt hätte, anstatt da dann nochmal was dazwischen zu packen, damit man das in die Länge zieht, die Folge, und irgendwie am Ende nochmal so einen kleinen Teaser hat für die nächste. Und so kann man gar nicht so eine gesetzte Stimmung erzeugen, finde ich, sondern es wirkt immer so, und dann passiert da dann auch nochmal 3 Sekunden. Und das erzählt uns gar nichts, sondern ist nur dafür da, um zu zeigen, dass Leute in Bewegung sind. Und das ist für mich dann nicht so ein Qualitätsmerkmal. Und es gab ja auch diese corny Überblenden, die wir am Anfang kritisiert haben mit diesem Berg, der dann zu einem Ring wird. Ja. Das muss man mögen. Ist vielleicht jetzt auch Geschmackssache. Aber
ich finde, das ist so vernachlässigbar. Wenn es nur das gewesen wäre, fein.
Ja, das ist so ein kleines Detail, aber ich finde, das passt so ein bisschen zu diesem Überpunkt.
Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich habe das mal unter dem Punkt zusammengefasst, wo und wie viele, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass die Showrunner oder die Cutter oder was auch immer, wer das gemacht hat, wer dafür verantwortlich war, nicht so das Gespür für hatten, wie die Völker so aufgestellt sind, wie viele Leute da eigentlich in Mittelerde sind. Und genau, auch alles, was du gesagt hast zu der Belagerung, kann ich nur unterschreiben. Und ich hab das jetzt nochmal stellvertretend hier mit den Orks, so wollte ich das nochmal nachvollziehen. Weil so, wie man sich die Serie anschaut, war es für mich zumindest so, in der ersten Staffel gab es noch gar nicht so viele Orks. Am Anfang von der zweiten Staffel sehen wir dann Mordor. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es nur wenige Orks sind. Dann zieht halt plötzlich eine riesige Streitmacht in Lichtgeschwindigkeit durch Mittelerde. In Eregion sind es dann plötzlich eine extreme Überzahl zu den Elben, also was 10-1 oder sowas wird erzählt. Am Ende werden sie dann von den Zwergen besiegt in der Schlacht. Und dann wird aber noch ganz, ganz hinten in der letzten Szene erzählt, dass trotzdem noch eine Armee an Orks plündernd durch Eriador durchreist. Und die halt auch, selbst obwohl sie so viele verloren haben und dann noch von den Zwergen besiegt wurden, gibt es dann trotzdem noch so viele. Aber man sieht die halt nie. Mhm.
Eben, das wird nicht gezeigt und dass sie so dezimiert wurden. Man hat ja das Gefühl, man wird die ganze Zeit so leicht verarscht, so wie dann die Handlung das braucht. Also so viele Orks, wie man dann braucht, um Druck zu erzeugen, um irgendwie einen Konflikt dann zu schreiben. Und das ist dann nicht sehr realistisch voll. Also ich finde, zusätzlich zu diesem Menge und Größe gibt es dann auch oft in der Serie kein Gefühl von Raum und Zeit. Also das, finde ich, fällt da so ein bisschen mit rein.
Und von Wetter, Xenia.
Von Wetter, ja. Oft hatte
mit
ich dann,
der Sonne.
Ja, und ich weiß nicht, ich finde, wenn man sich einmal so ein Making-of oder sowas anguckt zu so, mir fällt da als erstes ein, ich habe mir mal so ein Making-of zu so Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angeguckt, dass so dass da richtig viel Wert drauf gelegt wurde, wie Hogwarts gestaltet ist und dass da noch mal richtig viel sozusagen Gehirnaktivität drin reingeflossen ist, sich eine Karte zu malen von den Hogwarts-Geländen und wann welche Figur wohin geht, damit man auch als Zuschauer das greifen kann und damit man so einen Raum einfach auch, ohne dass man jetzt die ganze Zeit riesige, weite Einstellungen hat, fassen kann. Und ich finde, das hat Rings of Power nur geschafft. Und Mittelerde ist auch ein riesiger Kontinent. Das ist auch nicht einfach voll, aber
die haben ja, das ist eigentlich das Geld dafür.
Ja, und das Geld und auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe da fehlt so ein bisschen diese Prioritätensetzung. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, die sind so nah dran, weil da wird man auch, dann sieht man manchmal so Landschaftsaufnahmen oder eine begleitet Figuren mit diesem One-Shot, mit dieser One-Shot-artigen Sequenz. Das war dann auch schon so ein guter Anfang. Aber es ist immer noch zu verwirrend.
Ja, ich habe auch, da wollte ich auch nochmal einhaken, was so Schnitt angeht. Und ich habe das mal genannt, fehlende Reaktion und Zeit für Gefühle, sage ich das mal. Und das hatte ich finde die Belagerung von Eregion, die 7. Folge, die ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man das eigentlich nicht machen soll. Klar, ich finde, das sah alles so schmackofatz aus. Aber wenn wir halt bei einer Belagerung beiwohnen, bei der wir nicht mal mit einer Seite irgendwie mitfiebern, weil beide Seiten so gesichtslos sind, dann können auch das die schönsten Bilder irgendwie nicht mehr retten, für mich zumindest. Oder dass am Ende keine Sau interessiert, was eigentlich aus dem großen Elbenschmied Celebrimbor geschehen ist.
Ja.
Interessiert niemanden. Nee. Der wird einfach vergessen. Der größte Schmied, der die 7 Ringe der Zwerge, die 9 Ringe der Menschen, die 3 Elbenringe geschmiedet hat, interessiert niemanden mehr.
Boah, ich eben.
Hoffe, wenn die nicht in der 3. Staffel ein Mahnmal für ihn oder eine Statue für ihn erwischen, bin ich richtig, oder zumindest noch mal im Nebensatz erwähnen, bin ich richtig pisst.
Ja, und das ist so freigelassen.
Gebt mir Nahaufnahmen von dem Volk, gebt mir Reaktionen und ich finde, das erfüllt halt so ein
Preach.
Film auch mit Leben. Ja. Zeig mir einen Elben, der Celebrimbor anhimmelt oder einen Zwergen, der so total beeindruckt ist. Oh, das ist Durin der Dritte, das ist mein König.
Und gerade bei dieser Belagerung so irgendwie Personen, die Angst haben, also weil sonst haben wir auch keine Angst, dann hat man das Gefühl, es ist auch ein bisschen egal. Und das passt voll gut dazu. Den Punkt hatte ich mir auch aufgeschrieben und dazu dann auch noch, ich habe es mal genannt, verschenktes Potenzial. Und dann in Klammern Tode, die egaler nicht sein könnten. Und dann habe ich mal ein paar Figuren aufgelistet. Also Medania geht noch sogar, finde ich. Aber dann Rian, Brenk und Damrod, wir erinnern uns, der Troll. Also der Tod all dieser Figuren hatte für mich persönlich und für das Publikum würde ich argumentieren, null Gewicht. Wir kannten sie zu wenig.
Ey, guck mal, ich will nur mal eine Sache sagen, so zum Vergleich. Ich will direkt mal einhaken, auch für eine Figur. Wir reden hier immer von Peter Jackson Trilogie, aber der hat's halt einfach, der weiß, wie es geht. Haldir, der Tod von Haldir.
Ja, stimmt.
Haldir sieht man vielleicht für insgesamt 1,5 Minuten. Der spricht mal kurz mit Aragorn, der spricht mal kurz mit Theoden im 2. Teil. Dann stirbt der und das hat mich richtig traurig gemacht.
Ja, genau. Einfach, dass man so ein bisschen, so eine Szene reicht ja auch sogar, wo man Rian zum Beispiel hätte zeigen können. Sie war ja auch sogar bei dieser Elbengemeinschaft dabei, als sie nach Eregion geschickt wurden von Gil-galad. Aber dann sie so 5 Minuten bevor sie stirbt, das ist so billig. Also da muss ich wirklich sagen, das hatte bei mir nochmal so ein Lowpoint, was so die Investition in Figuren angeht und auch dieses Verscherbeln von Nebenfiguren, die nicht wirklich Plot-Arme haben. Und dann haben aber auch die Hauptfiguren so offensichtliches Plot-Armor. Und das ist dann auch nicht elegant eingeführt. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, Damrod auch wirkte erst wie diese spannende Figur, also wie so ein Troll, der so eine offene Rechnung hat mit Sauron. Der wurde in derselben Folge dann abgefertigt. Das, enttäuschend.
Und ist nicht mal auf Sauron gestoßen.
Das auch nicht.
Ja, das, ich finde nämlich, dass das, ich habe das unter dem Punkt, das Prequel-Problem geht in eine neue Runde zusammengefasst. Wir wissen ja, wenn die Showrunner nicht auf alles scheißen, dann können halt Figuren wie Galadriel, Elrond, Elendil und Sauron nicht sterben. Und deshalb ist es halt wichtig, interessante Figuren aufzubauen, die wir halt nicht kennen und die für die Serie erschaffen wurden. Das sind dann zum Beispiel auch, es gibt natürlich auch so Figuren wie zum Beispiel Durin der Vierte, von dem wissen wir halt auch nicht so genau Bescheid, was mit dem war, weil das relativ vage gehalten ist, die Informationen über ihn. Deshalb finde ich bei ihm, was mit ihm passiert, finde ich immer sehr spannend, weil das kann halt immer überraschend sein. Aber da gibt es halt auch noch so Figuren, die für die Serie erfunden wurden. Das sind zum Beispiel Arondir, Theo, Arda oder Nori. Arondir und Theo haben diese Staffel im Vergleich zur ersten relativ wenig Screentime. Und genauso Figuren, wie du gesagt hast, wie Rian, Waldreck oder Myrdania, die jucken mich halt auch einfach nicht wirklich. Ja. Und ich finde halt, dass Rings of Power das nicht so gut geschafft hat. Außer jetzt zum Beispiel mit Arda. Ich finde, der ist mit einer der interessantesten Figuren in dieser Serie, weil wir einfach nicht wissen, was mit ihm los ist. Und weil er halt auch, er ist eigentlich böse, aber er ist auch gegen Sauron. Das macht ihn halt so vielschichtig und interessant. Und was sie mit ihm gemacht haben, finde ich auch großartig. Und wenn die das geschafft hätten mit allen anderen Figuren, zum Beispiel auch mit so Leuten wie, ich habe jetzt auch nicht gesprochen über Eärien oder Kämen, die sind einfach nervig. Und ich finde nämlich eine Serie, die ein Paradebeispiel dafür ist, wie man das richtig macht, wie man ein Prequel richtig umsetzt und interessante Figuren dafür schöpft, Better Call Saul. Da gibt es halt Figuren wie Kim Wexler, Lalo Salamanca, Howard Hamlin und Chuck McGill. Und die kennt man aus Breaking Bad nicht. Und man fragt sich die ganze Zeit, was passiert denn noch bis zum Anfang von Breaking Bad mit diesen Figuren? Und mit denen habe ich auch richtig mitgefiebert. Und ich meine, Better Call Saul ist natürlich jetzt auch so das Nonplusultra, finde ich.
Aber es ist ein guter Punkt, weil man hätte das ja, genau dasselbe Prinzip oder Konzept hätte man ja auch auf Rings of Power anwenden können, wenn man sich so Gedanken gemacht hätte, was für Figuren können wir neu etablieren außerhalb dieser Nostalgiefiguren wie Galadriel oder Elrond oder Gandalf, wo man da Rings of Power ja auch einen Vorwurf machen kann, dass man sich sehr auf diese Figuren stützt, die man schon kennt. Und anstatt sich dann wirklich, also nicht nur so Estrid-Bronwyn-mäßig, so eine Art Liebesstoryline noch mit reinzuschreiben, was ich auch immer sehr schade finde, wenn dann so neu geschöpfte Figuren nur dafür herhalten müssen. Ja. Und ich finde, in Ansätzen ist das ja auch nicht nur schlecht. Also bei Theo hat das für mich auch teilweise geklappt in der ersten Staffel. Ja. Und bei Arda dann auch. Und ich finde, da merkt man nochmal, dass man es ja doch schaffen kann, auch als Rings of Power. Und ja, ich finde aber tatsächlich, dass sich in der zweiten Staffel hier gezeigt hat, dass es zu viele Figuren gibt, die dann ja vergessen wurden oder die dann irgendwie so ein bisschen herhalten mussten für so Spannung oder Dramatik, ihre Tode, aber die, wo man dann gedacht hat, okay, wieso zeigt mir das jetzt? Ob jetzt Rian tot ist oder lebendig, ist mir Latte.
Ja.
Ich habe aber, wenn wir jetzt eh schon über Figuren sprechen, weil ich habe auch mir ein paar sozusagen Figuren, die ich gut umgesetzt fand, diese Staffel, und Figuren, die ich schlecht umgesetzt fand, diese Staffel. Ja. Ich weiß nicht, wie ausführlich du das hast, aber ich habe mal einfach für mich, wenn wir jetzt nochmal über positive Dinge reden, ein paar Highlight-Figuren. Natürlich gibt es ganz viele Figuren wie Durin und Disa, die habe ich jetzt nicht extra mit aufgeschrieben, die für mich weiterhin gut funktionieren. Oder auch andere Figuren, die mir ein bisschen egal sind oder die für mich so stabil geblieben sind in ihrem Handlungsstrang oder das, was sie so ein bisschen von Rings of Power bekommen haben, mit dem sie arbeiten können. Sauron ist für mich ein Pluspunkt diese Staffel gewesen.
Ich für mich das absolute Highlight.
Okay,
ich habe so ein bisschen an Charlie Vickers gezweifelt noch als Halbrand. Aber Asche über mein Haupt, dieser Mann kann es. Und wenn die das verkackt hätten, ich glaube, dann wäre ich wirklich verzweifelt, aber das haben sie genailt.
Das auch. Ich finde das und diese Sache mit Ada, die ich generell auch eine gute Idee finde, also die Orks einfach sympathischer zu machen und dem Ganzen nicht so, so eine Ambivalenz zu geben, also nicht zu sagen, oh, die Orks sind urböse, sondern da auch mal mehr reinzugehen in so deren Kultur und auch, dass sie Familien haben. Also das finde ich persönlich ja eine gute Idee. Und das mit Sauron, ich finde, das macht für mich übrigens auch Power nicht zu einer schlechten Serie, sondern zu einer mittelmäßigen Serie. Ich finde, das sind diese beiden großen Pluspunkte für mich. Aber ja, Tali Vickers ist voll in diese Rolle reingewachsen. Und ja. Ich finde, ohne diesen, könnte man ja sagen, unnötig konstruierten Reveal, dass Halbrand Sauron ist in der ersten Staffel, konnte er so richtig glänzen, finde ich jetzt, also seine Performance. Ja. Und auch diese wütenden und machtvollen Momente und auch diese Blender-Momente von Annatar hat er sehr gut rübergebracht. Und obwohl dieser Prolog vielleicht Sauron ein bisschen zu nahbar macht, hat er trotzdem diese gute Seite erforscht von ihm, hat das Ganze nochmal komplexer gemacht. Und auch in der Kombo mit Celebrimbor hatten die beiden so eine spannende Dynamik und das hat sich so gesteigert und der Höhepunkt war auch dann richtig genailt. Also das haben sie auch gut getroffen und ich finde, für mich ist das dann so der stärkste Handlungsstrang der Staffel.
Ja, kann ja. Ich auch so unterschreiben. Und ich finde halt, ne, ich habe ja gesagt, Sauron ist wichtig, aber halt auch generell dieses Schmieden der Ringe. Und das haben die halt wirklich gut hinbekommen. Deshalb.
Vor allem war ja die Elbenringe.
Props in die USA.
Ja, da Daumen von uns. Aber so vor allem war ja dann dieses Elbenring-Schmieden in der letzten Staffel wurde ja auch kritisiert, dass das so wenig Screentime hatte und dass das so reingepresst gewirkt hat in der letzten Folge. Und jetzt hier kann man den nicht zum Vorwurf machen, weil es ganz viel darum ging, die Zwergenringe zu schmieden und danach die Menschenringe. Da wurde sich viel Zeit mitgelassen. Deswegen auch ein Pluspunkt für mich, Celebrimbor als Figur. Der ist zwar nicht der buffe Muskelmann aus den Fanarts oder den generellen Artdesigns von Tolkien, aber er hat eben diesen typischen Ingenieurs Archetyp für mich so erfüllt, dieser Wissenschaftler, der so eine Kreation erschaffen will und dann so ein bisschen in Hochmut verfällt und das ihn dann später einholt. Und er hat am Ende, finde ich, seinen Moment gehabt, diesen Heldenmoment, den man auch als Fan vom Legendarium erwartet hat, hat er trotzdem gehabt und zwar auf seine Art und Weise. Und für mich war dann Celebrimbor auch eine tolle Figur, diese Staffel.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, willst du noch mehr Figuren?
Ich will dir jetzt auch nicht so viel Zeit dran aufwenden, aber vielleicht hier nochmal ein paar Highlights, dann können wir das abschließen, außer du hast noch was zu Figuren. Für mich waren Galadriel und Elrond auch noch stark, also die Dynamik von den beiden am Anfang, dass sie sich einfach sehr viel in die Haare gekriegt haben. Jetzt nicht unbedingt deren Kuss, da kann man jetzt auch noch drüber streiten, aber dieses Misstrauen und diese Parteienbildung unter den Elben hat für mich dem ganzen anderen so Zugzwang gegeben. Und war spannend und Galadriel war auch wieder eine Figur, die nicht so kindisch war wie in der ersten Staffel, sondern sie ist zu dieser weiseren Elbin geworden. Das fand ich gut.
Finde ich auch. Die ist nicht mehr so nervig wie in der ersten Staffel. Die hat sich weiterentwickelt und das haben wir auch immer in der ersten Staffel so vorhergesehen, dass die Figurenentwicklung sein soll. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Fan, wie sie am Anfang war, deshalb.
Ja.
Dass sie halt so innerhalb, das ist eine Elbin, die wird mehrere tausend Jahre alt, aber innerhalb von einem Jahr ändert sie sich so von richtig nervig zu, es ist die weiße Elbin.
Ja, am Ende fühlt sich das dann doch zu kurz gedacht immer noch an, aber dennoch konnte man sie in dieser Staffel viel besser tragen. Und ich fand, wie man auch noch gut ertragen konnte, war Círdan. Das war für mich leider ein Elb, der so viel zu wenig vorkam. Also er hatte so eine tolle Screen-Präsenz und dann hat für mich auch dieses, weißt du, so machtvolle Elben, altertümliche Elben-Ding ausgestrahlt und dann wurde er ja auch gar nicht mehr erwähnt. Also, er ist der Daddy-Elb, ja. Und ich finde, dann hat man ja gar nichts mehr von ihm gesehen. Also er war ja auch, noch nicht mal wurde er erwähnt, dass er geplant hätte, mit nach Eregion zu kommen, weil er hat ja auch immer noch einen Elbenring. Deswegen, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass man ihn gar nicht mehr so eingebunden hat in das Writing. Aber gut. Hätte geholfen bei der Belagerung von Eregion, aber
Ich hab auch noch einen Punkt zu Figuren generell. Und ich habe das mal die Tell-Don't-Show-Show genannt.
Mhm.
Es passieren nämlich so viele Dinge offscreen und werden nur von Figuren erklärt. Und teilweise verändern sich Figuren auch grundlegend. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es Bronwyn offscreen stirbt. Das war ja schon war auch ein bisschen komisch, aber halt sowas wie diese Radikalisierung von Earien bei der Rückkehr ihres Vaters. Das passiert halt so von einem Moment auf den anderen.
Ja.
Und damit rechnet man überhaupt gar nicht.
Voll. Also das war bei mir jetzt auch dieser Negativ bei Figuren. Also Earien einfach 180-Grad-Wende. Sie hasst ihren Vater und Elben verrät all ihre Freunde, nur weil sie um ihren Bruder trauert. Viel zu schnell, viel zu drastisch und auch überhaupt nicht konsistent erzählt. Und sie ändert auch immer ihre Überzeugung, gerade wie es so passt für die Handlung. Und Kämen ist auch so, ich verstehe, dass er auch so geschrieben ist, aber oh, ich finde, er ist so auch nur ein Plot-Device eigentlich. Ich finde auch diese Hintergrundgeschichte mit seiner Mutter, das war doch auch so überhaupt nicht mehr relevant später.
Ja, das soll Tiefe erzeugen, aber es hat mich einfach nur ihn abgrundtief hassen lassen noch mehr.
Ja, und was du auch meintest mit diesem, es wurde oft dann immer sowas behauptet, aber dann nicht richtig ausgeführt und über Konsequenzen nachgedacht, genauso wie dieses ganze Liebesdreieck rund um Estrid, Hagen und Isildur. Das war auch so eine Figurenkonstellation, das wurde dann so dahingestellt, dass das existiert, aber so richtig irgendwie eine Auswirkung und interessanter hat das für mich nicht funktioniert. Also, dass Isildur jetzt in Staffel 3 reingeht und für mich nochmal, weißt du, was ich meine, so einen Ankerpunkt hat in Mittelerde, das ihn so plagt oder dass er irgendwie was erlebt hat, was ihn jetzt krass verändert hat als Figur. Das finde ich jetzt auch nicht so gelungen, aber ja.
Aber lass uns doch noch mal was über was Positives sprechen, weil es gibt noch was, ein großer Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und um es mit den Worten von Xenia zu sagen, der Soundtrack slappt so hart.
Ja, das könnte aus meinem Mund kommen. Es kam schon aus meinem Mund. Ohne Witz, ja. Ja, was sagst du zur Musik? Was war für dich deine Journey?
Also ich bei der ersten Staffel war es noch so, das Einzige, was mir noch so ein bisschen im Ohr geblieben ist, woran ich mich noch sehr erinnert habe, was ich sehr gut fand, war das Numenor-Thema. Mhm. Auch wenn ich den Numenor-Handlungsstrang nicht so toll fand. Und ich finde, in der zweiten Staffel hat dann Bear McGrary nochmal richtig aufgefahren.
Voll.
Die Leitmotivtechnik kam hier viel mehr zum Tragen, weil halt jetzt, es gab schon Themen für die einzelnen, also Themes für die einzelnen Figuren. Und es gab so einen Grundstock an Soundtracks. Und jetzt haben wir einfach mit der Musik so eine weitere Erzählebene, weil wir das in der ersten Staffel wurde es etabliert und jetzt in der zweiten Staffel wurde es weiter ausgeführt. Und ich habe so das Gefühl, das könnte so wie so ein Ding sein, was auch bei Game of Thrones und House of the Dragon ist. Da slappt der Soundtrack auch immer von Ramin Djawadi, egal wie die Qualität des Writings oder der Folgen sind.
Ja, und ich meine, das ist ja auch ein coole Addition, so einfach zu dieser Welt, dass die Musik passt. Ich finde, das ist auch was Wichtiges in Herr der Ringe und auch für Tolkien. Und dass das gut getroffen wurde, ist auch schon so ein großes Stück, finde ich, von so einer Serie. So ein bisschen so ein, wie nennt man sowas? Also das hat so ein bisschen für mich dann so eine Grundlage geschaffen, dass man die Serie trotzdem noch so einen Rewatch-Faktor auch hat, dass Szenen, auch dass durch die Musik Szenen getragen werden und dass auch, finde ich, diese Original Songs immer teilweise bei Tom Bombadil zum Beispiel in diese Szenen eingewoben werden und dass das dann nochmal so eine Metaebene oft hat und auch, dass man was Neues ausprobiert mit diesem Heavy Metal Song von Tamrot, das war auch ganz cool. Ja, ist auch krass, wie Bear McCreary sich ausprobiert und kreativ ist. Und der Tom Bombadil Song ist sowieso ein Highlight für mich geworden. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber
ich auch nicht.
Ja, hat den Text aus
den
Büchern
ausgedrückt. Das ist so ein bisschen wie wenn man, keine Ahnung, so wenn man irgendwelche Getränke trinkt, keine Ahnung, Kaffee oder Bier und dann am Anfang schmeckt das scheiße und dann probiert man es nochmal und irgendwann ist man süchtig danach.
Ja, vielleicht Stockholm-Syndrom, aber nee, ich würde trotzdem sagen, dass ich den Song gut finde und ich höre den halt auch privat sehr viel, deswegen wäre es sehr falsch, wenn ich jetzt hier mich hinsetzen würde und sagen würde, der ist richtig scheiße. Aber noch, hast du noch einen Positivpunkt, weil zusätzlich zur Musik?
Ich habe sonst nichts mehr.
Okay, weil dann kann ich noch über eine letzte Sache reden und dann haben wir das Lob von Rings of Power abgehakt, weil eine Sache, die ich hervorheben will, ist die Lore-Treue, die teilweise Lore-Treue. Du hast es vielleicht ansatzweise schon erwähnt, aber ich fand, dass Rings of Power in der zweiten Staffel wieder viele Details mit drin hatte, in denen das Gesamtwerk von Tolkien einfach Erwähnung findet.
Ja.
Also dadurch passiert einfach viel mehr Worldbuilding, wenn man unterschiedliche Namen aus der Hintergrundgeschichte aus dem ersten Zeitalter erwähnt, also Melian, aber auch den Vater von Elrond oder Beren oder Feanor. Das sind so nicht nur Name-Droppings gewesen, sondern sie waren schon, man hat gemerkt, man hat sich doch mit dem Grundlagenmaterial beschäftigt. Mhm. Und das führt dazu, dass Rings of Power nicht in einem Vakuum stattfindet. Also dass so die, diese zweite Staffel und auch die ganzen Ereignisse jetzt nicht einfach nur unabhängig von dem ganzen anderen passieren, sondern dass Worldbuilding sich reicher anfühlt. Also die Welt wirklich so zum Leben erwacht. Und das hat Rings of Power nicht immer geschafft in der zweiten Staffel, aber oft genug für mich, dass ich das dann auch gut fand.
Ja. Und immer wenn ein Name gedroppt wurde, haben wir gewusst, okay, die Folgenbesprechung wird jetzt noch mal 10 Minuten länger.
Ja, aber ich freue mich dann immer, weil ich dann denke, ach cool, den kenne ich. Oder man kann da sich noch mal reinfuchsen.
Ich habe aber dann direkt einen Punkt. Oder hast du noch was dazu, der auf das aufbaut? Beziehungsweise der davon was vielleicht abknippelt? Weil ich habe jetzt noch einen großen Negativpunkt. Und ich habe das genannt Fanservice bis zum Erbrechen. Also ich muss sagen, ne, ich bin Fan von Herr der Ringe. Und ich freue mich dann auch, wenn dann in allen möglichen Werken dann Figuren von Tolkien auftauchen oder man dann nochmal irgendwie das Auenland sieht oder wie man dann sieht, dass Moria, wie das mal ursprünglich aussah, als da noch Zwerge gelebt haben. Und ist, klar ist ja auch, dass Amazon hat eine Milliarde US-Dollar ausgegeben. Und da muss man ja irgendwie auch die Fans mit catchen. Da kann man nicht irgendwas aus dem Vakuum erschaffen. Aber ich finde, in dieser Staffel haben sie es mit dem Fanservice echt krank übertrieben. Also sowohl aus den Büchern, aber auch aus der Peter Jackson-Trilogie. Also zum Beispiel die Ents, Shelob, Grab und Holde, Tom Bombadil, der alte Weidemann, das Ziehen von Narsil, der Balrog. Und ich finde auch so ein gewisses Maß an Nostalgie ist auch ganz gut, aber es wurden halt so oft Dinge auch nur zu ihrem Selbstzweck gezeigt. Und das hat die Handlung oder die Figuren auch nicht unbedingt immer weitergebracht. Das war einfach wieder so ein Moment. Und wenn das der Fall war, hat es dann halt irgendwie deswegen so konstruiert gewirkt. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass Isildurs Flucht aus Mordor hätte komplett ohne Shelob funktioniert.
Oh mein Gott, voll. Ich stimme mir vollkommen zu. Ja. Also bei mir, ich habe den ganzen Punkt auch mit Nostalgia-Bait, deswegen aber ne, für gern fort.
Dann habe ich noch Beispiel die Grab und Holde. Das war quasi wie nur so ein Mini-Stolperstein für Galadriel und Elrond. Das war einfach so eine Zwischenszene. Und ganz ehrlich, ich fand auch, dass der Balrog so ein Mittel zum Zweck war. Also ich finde, ein Bürgerkrieg innerhalb der Zwerge hätte zum Beispiel viel interessanter sein können. Also ne, das hat ja Durin dann auch erwähnt. Ja, ich will meinen Vater vom Thron stoßen. Und wenn jetzt Durin seinen Vater hätte bekämpfen müssen, das hätte viel mehr für seine Figur gemacht. Weil als der Moment kam, dass er gegen ihn kämpfen will, dann ist plötzlich der Balrog das große Übel und dann wird sein Vater halt direkt wieder, kommt wieder auf den Boden der Tatsachen, legt den Ring ab und opfert sich für seinen Sohn. Also ich finde, das hätte man auch dann eher nachvollziehen können, dass dann, was am Ende noch erzählt wird dadurch, dass die Zwerge nicht mehr so begeistert sind von Durin, dem Jüngeren. Also dass er vielleicht gar nicht das so einfach hat, auf den Thron zu kommen. Das, was die jetzt halt damit erzählt haben, dass sein Bruder plötzlich um die Ecke kommt.
Oh, das ist so dumm. Ja, sehr guter Punkt.
Ich meine, das hätte so interessant sein können, wenn halt jetzt Durin, der Vierte, oder halt Durin, der Jüngere, dass der jetzt ein Königsmörder ist zum Beispiel.
Und das wäre auch eine...
Das geht dann wahrscheinlich wieder zu doll gegen die Lore und deshalb dürfen die wahrscheinlich nicht machen.
Ich finde, Rings of Power zeigt ja schon noch oft, dass sie sich gegen die Lore stellen können, wenn sie wollen. Ich muss sagen, ich finde schon, dass man sowas dann opfern könnte. Das ist meine persönliche Meinung, aber wenn es jetzt so mit Durins Figur so viel gemacht hätte, was viel spannender ist als das, was jetzt passiert, dann bin ich oft so, dann könnte man schon drüber nachdenken, weil die Ansätze waren ja da, also dass so sein Vater ja auch wirklich gewalttätig gegenüber seinem eigenen Volk wurde. Also man hätte das, finde ich, schon reinschreiben können, ohne dass es jetzt aus dem Nichts kommt, wie dieser Thronerbenstreit, der ja jetzt voll aus dem Nichts kommt. Also ich finde, das ist dann ja eine Frage von, wie logisch wollen wir Sachen erzählen oder wie konsistent. Und ich finde auch, mich hat das auch sehr gestört jetzt in der zweiten Staffel, weil es einfach für mich zu viel war, wenn Szenen teilweise wirklich genauso gefilmt waren wie in der Peter Jackson-Trilogie, also das Ziehen von Narsil zum Beispiel. Und auch, wie du schon meintest, dass dann Referenzen mit reingepackt wurden, einfach nur der Referenz wegen, die jetzt nicht wirklich was dazugetragen haben zur Handlung, sondern einfach nur, hey, guck mal, erinnert ihr euch noch an die Totensümpfe oder an Riesenspinnen? Hey, wir haben die auch hier bei Rings of Power oder an Ents. Ja. Ich finde, das mit den Ents fällt bei mir noch ein bisschen raus, weil die werden ja jetzt doch noch mal, zeigen ja so eine Art Konflikt auf mit den Menschen aus Pelagia. Vielleicht.
Wissen wir nicht.
Wissen wir nicht, aber ich finde, das ist für mich doch ein bisschen, fällt da nochmal raus aus dem Punkt. Aber generell kann man schon sagen, das war ja auch was wir an der ersten Staffel kritisiert haben, dass ja überhaupt Rings of Power existiert. Da kann man ja diesen Vorwurf machen, ne? Das ist so diese Logik der Kulturindustrie, sagt man ja oft. Also alles ist so eine wiedergekaute Version von etwas anderem. Es muss sich nur so anfühlen wie etwas, was du kennst, damit es sich besser verkauft. Also das ist ja so ein bisschen diese, könnte man jetzt als Kritik anbringen. Und die zweite Staffel schließt sich da leider doch für mich auch dran an. Ich hätte mir halt gewünscht, dass diese Storylines, die dann ja unabhängig von der Peter Jackson-Trilogie existieren, die wirklich neu sind, also Numenor und halt Eregion. Eregion wurde ja für uns dann jetzt zum Beispiel gut abgeschlossen, dieser Handlungsstrang mit Celebrimbor und Annatar, aber Numenor ist ja voll unterentwickelt und da wurde ja ganz, ganz viel liegen gelassen, was spannend gewesen wäre. Und ich finde dann, anstatt jetzt das dritte Element von der Peter Jackson-Trilogie zu zeigen, hätte man ja auch mehr in Numenor reinstecken können.
Das stimmt, ja. Also bei mir ist so mein großer Kontrapunkt, ich habe den mal zusammengefasst, oft spielt das Erreichen von Plotpoints die größere Rolle, als den Weg dorthin vernünftig zu erzählen.
Gehe ich mit.
Ich finde, das hat man ganz oft bei uns auch in den Kommentaren gesehen, dass die Leute das halt so, dass sie geil fanden. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass man das geil findet. Und ich will da auch niemandem seinen Spaß irgendwie verderben. Aber ich finde halt, für mich muss man das halt auch immer so, muss man das auch vernünftig erzählen. Und sowas wie zum Beispiel der politische Umsturz in Numenor, das finde ich geil. Das will ich mehr sehen. Dieser Bürgerkrieg, der aufzieht. Aber wenn man dann halt kaum mit den Figuren, die da sind, mitfühlen kann und die Bevölkerung so das Fähnchen in den Wind hebt, verliere ich halt das Interesse, weil die Umsetzung davon einfach nicht so gut ist. Und das hat mich, das ist so der Hauptpunkt, der mich an der zweiten Staffel gestört hat.
Das finde ich voll treffend, weil das ist nicht die Idee an sich, die scheiße ist, sondern eher, dass man das Gefühl hat,
da stecken so viele gute Ideen.
Ja, genau. Und ich finde auch, man hat dann dadurch, dass es nicht so gut erzählt wurde oder nicht so gut abgesettet wurde, was dann am Ende so dieses typische, du etablierst irgendetwas und dann am Ende kommt so die Auflösung oder dann wird das nochmal relevant. Also man streut einfach so innerhalb des Drehbuchs auch so einzelne so Signale irgendwie für den Zuschauenden ein und dann kann man so etwas mitverfolgen und ist dann investiert. Sowas hat dann schon so nicht gut funktioniert, finde ich, für mich in vielen Momenten in Rings of Power. Und ich finde, ich habe gerade den Faden verloren, irgendwas wollte ich sagen. dass man dann oft bei diesen Ideen auch merkt, dass es mal Ideen auf einem Papier waren. Also, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre die Handlung organisch, hätte sich dorthin bewegt, sondern dass man merkt, die hatten diesen Plan und dadurch, dass es nicht gut erzählt ist, merkt man auch, dass es so dieses, weißt du, man merkt so die Produktion dahinter, dass es jetzt nicht so eine Diegese ist, die sich so vollkommen anfühlt.
Das spielt gut auf einen Kommentar an, den ich vor kurzem gelesen habe oder heute noch unter dem Video. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ich habe das nicht nachgeschaut, aber anscheinend hatten die Showrunner den Plan, also die hatten dieses Bild von Durin, der dem Balrog entgegenspringt, dann hatten die schon von Anfang an im Kopf.
Mhm. Ja, das habe ich auch gelesen, das Kommentar. Ja.
Und ich finde, das ist ja der Bezeichnung dafür, was wir jetzt gerade gesagt haben, weil wie es dann halt dahin kommt, das ist halt.
Ja, und so funktioniert ja auch nicht Drehbuchschreiben. Also ich fände, das wäre schon ziemlich Panne, wenn man das so in so einem. Lass es uns vielleicht nochmal nachtragen, weil ich finde, das wäre ja auch ganz spannend, wie da sich die Showrunner äußern zu. Ich wäre auch soweit, vielleicht dann bei so einem Gesamtfazit, wir sind ja jetzt schon so dabei.
Ja, gerne. Also ich hab jetzt auch keine Punkte mehr, außer dass ich hasse die Starren, aber ich finde ihre Hintergrundgeschichte spannend. So.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, vielleicht noch ein Pluspunkt, für ja auch was dann an an Herr der Ringe anschließt, was dann aber doch eine so Prequel-Funktion erfüllt. Und zwar, was ist denn mit den Hobbits passiert? Wie sind sie ins Auenland gekommen? Ich finde, das ist doch, kann man loben für die Idee, dass das jetzt nicht nochmal genau dieselbe Story ist wie von Frodo und Sam.
Ja.
Okay. Aber ja.
Ich habe so eine kleine Tabelle gebastelt und ich habe alle unsere Bewertungen der einzelnen Folgen zusammengetragen. Und bei Xenia kam ein Durchschnitt raus, also ein Gesamtdurchschnitt von 6,75. Und bei mir kam ein Gesamtdurchschnitt raus von 6,25.
Ah ja.
Xenia, willst du anfangen? Würdest du dieser Serie quasi aufgerundet 7 Punkte geben? Oder wo bist du dann jetzt so im Gesamtfazit? Wie viel würdest du geben?
Ist leider nicht so spannend, weil Ich fühle gerade 6 von 10 Punkten ein bisschen mehr als 7 von 10. Ich habe der letzten Staffel, glaube ich, 7 von 10 gegeben, was ich im Nachhinein auch sehr wohlwollend finde. Mhm. Ich finde, jetzt ist die Serie immer noch mittelmäßig für mich, einfach weil sie diese krassen Extremen hat. Also dieses hohe, diese High-Momente von Caleb Rimmer und Anata, was ich wirklich auch unabhängig jetzt, was ich davor für Rings of Power empfunden habe, wirklich gut finde und mir auch immer noch alleine so anschauen würde. Aber dann auch wieder diese Low Points, die Schwächen von Rings of Power offenbaren. Und diese Ideen, diese guten Ideen verpuffen ja auch, wenn dann die Umsetzung hinkt. Und auch wenn es mich visuell teilweise beeindrucken konnte, ist die Serie dann doch großteilig vergessenswert und stellt sich dann ja auch absichtlich in den Schatten von der Peter Jackson-Trilogie, wenn man sie die ganze Zeit so mehrfach referenced. Und ja, ich kann auch voll viel verstehen, wenn diese Serie vor vielen Herr-der-Ringe-Fans was gibt und man sich auch in diese starken Momente der Serie verliebt. Aber für mich ist auch diese generelle Machart und die Schwächen im Drehbuch ja, sind für mich zu große Minuspunkte, als dass ich dann sagen kann, die zweite Staffel hat sich für mich jetzt gut entwickelt und deswegen
ja,
schwimme ich da in der Mitte rum. Bei dir?
Ja, da ist es ähnlich. Also ich bin bei 6 Punkten angelangt und ich glaube, wie ich das am besten so zusammenfassen kann, so der Herr-der-Ringe-Fan in mir, der mag diese Serie eigentlich, aber der Filmfan in mir, der mag die gar nicht.
Oh ja, okay, ich verstehe ein bisschen, was du meinst. Ich glaube, bei mir vermischt sich das halt voll oft, so
ja,
diese. Aber ja, ich verstehe, was du sagen willst. Ja,
ja. Und also ich finde, in vielen Belangen war die zweite Staffel besser als die erste, in einigen aber halt auch nicht. Und so ein Gefühl bei mir, so im Großen und Ganzen, was so vorherrschend war, war am Ende dann Enttäuschung. Also Enttäuschung darüber, dass man halt so eine großartige Geschichte hat, aber daraus halt nicht wirklich was gemacht hat. Und für mich ist halt The Rings of Power eine okay Fantasy-Serie, aber halt ein enttäuschendes Werk aus der Lore von J.R.R. Tolkien. Und eine Sache, die will ich jetzt auch noch sagen, die ist mir auch sehr wichtig. Viele Leute, uns auch eingeschlossen, wir schießen ja öfters mal gegen die Showrunner und gegen die Writer und gegen alle möglichen, die halt in dieser Serie mitgewirkt haben. Und ich meine, die inhaltlichen Gründe, die haben wir zu Genüge jetzt gerade auch noch mal aufgedröselt. Aber was wir halt nicht wissen, ist, wie es hinter den Kulissen aussieht. Also wie viel kreative Freiheit gibt es beim Drehbuchschreiben auf Seiten von Amazon? Und wie viel Freiheiten lässt die Tolkien Estate zu? Also ne, das war ja einer der Gründe, warum Amazon den Zuschlag bekommen hat, dass die eng mit der Tolkien Estate, also mit der Nachlassverwaltung von J.R.R. Tolkien und Christopher Tolkien, zusammenarbeiten. Und das war ja der Hauptgrund dafür, dass die Filmrechte bekommen haben. Deshalb, jetzt, es müssen nicht unbedingt die Showrunner das Problem sein. Es stehen immer noch 2 große Instanzen zwischen den Showrunnern und zwischen uns Konsumenten. Amazon und die Tolkien Estate.
Ja.
Und ne, das, da kann man halt nicht reingucken. Wir haben keine Insider, wir sind keine Insider. Deshalb,
voll. Deswegen alles, was wir auch hier immer kritisieren, das ist ja nur, wir können ja nur das Endprodukt kritisieren, weil das ist das, was für uns offen liegt. Und ich finde auch, wenn man dann, also ne, ich finde sowieso persönlich, tun mir sowieso niemand angreifen, weil ich habe da auch vollsten Respekt vor, wenn man überhaupt so eine Serie, an so einer Serie mitarbeitet. Aber ich finde schon, dass man ja merkt, dass bei Rings of Power auch etwas schief läuft, weil man ja doch noch große Teile der Fangemeinde schon in der ersten Staffel verloren hat. Und ja, aber klar, ich sehe auch total, weil ich finde, ich kriege das schon oft gesagt auch, dass man bei Rings of Power einfach Spaß hat, das so wegzugucken, einfach als so Beschallung, also dass es so diese Action-Szenen dann auch einfach für sich stehen und man da gar nicht so viel Gedanken mit verschwendet. Und wir sind natürlich dazu gezwungen, in jeder Folgebesprechung natürlich auch mehr aus den Szenen zu ziehen. Und deswegen sind wir ja nochmal in einer anderen Position. Aber ich, wie gesagt, wir sind ja auch nur ehrlich.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal schreiben die Leute ja auch, dass wir ja immer nach dem Problem suchen.
Ja.
Also so ein bisschen nach der Nadel im Heuhaufen, aber bei mir ist das gar nicht so. Ich spüre dann beim Schauen, dass irgendwas hier nicht richtig ist, dass mich irgendwas nervt. Und wenn ich es mir dann halt nochmal anschaue, dann wird es mir bewusst. Also ich brauche immer so ein bisschen länger.
Bei mir sogar war das in der 4. Folge oder 5. Folge, wo es ja dann in der Staffel langsam angefangen hat zu kriseln, weil ich dann am Anfang so positiv überrascht war, wollte ich es auch nicht wahrhaben. Da war ich die ganze Zeit schon so, boah, das nervt mich jetzt, dass wir jetzt wieder anfangen müssen, Dinge so zu kritisieren.
Ja.
Aber ja, im Endeffekt Was wären wir, wenn wir da jetzt uns hinstellen und sagen, ja, das war alles total toll.
Ich könnte das nicht.
Da wird man sich ein bisschen verraten, auch als Film- und Serienfan. Da hast du schon recht. Ja, wie gesagt, ich frage mich schon, ob das jetzt in der dritten Staffel für mich dann noch so gekittet werden kann. Ist doch immer noch die Chance da, dass man in der dritten Staffel so einen ganz anderen Ansatz hat. Und wir können ja auch vielleicht noch mal drüber sprechen, was wir so über die dritte Staffel schon wissen.
Genau.
Weil da gibt es ja ein paar Infos.
Genau, also so die erste große Info, die bekannt geworden ist. Es ist, steht noch nicht fest, dass es eine dritte Staffel geben wird. Die wurde noch nicht gegreenlightet. Aber es gibt so ein paar Hinweise, die darauf hindeuten natürlich, dass es eine dritte Staffel geben wird. Der Writers Room wurde so ein bisschen ausgetauscht, sage ich jetzt mal. Patrick McKay und J.D. Payne haben den Writers Room zur dritten Staffel versammelt. Aber bis auf zwei der Writer gibt es 5 neue. Das ist schon mal die erste Info. Und wann die dritte Staffel starten wird, ist auch noch nicht so 100% klar. Ich glaube, ich habe das mal falsch kommuniziert in der letzten Folgenbesprechung. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Also die dritte Staffel wurde noch nicht bestätigt. Aber der Hollywood Reporter hat berichtet, dass es vor kurzem eine Präsentation gab für Werbetreibende. Und da waren Teile des Casts anwesend. Und normalerweise zeigen Studios nur Produktionen, die auch weitergehen. Mhm. Ganz ehrlich, ich glaube, es wird natürlich nichts vor 2026 werden mit einer dritten Staffel.
Ja.
Ich meine, die Staffel war jetzt auch so, die hatte so ein bisschen Auswirkungen des Writer Strike noch. Aber ich sag mal 2026, schätze ich jetzt mal.
Würde ich auch schätzen, wenn dann 2027, aber später wird es wahrscheinlich nicht, wenn man das vergleicht mit den Staffeln davor. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal die Aufrufzahlen anguckt, habe ich mir auch ein bisschen was zu rausgeschrieben. Das ist ja oft ausschlaggebend für eine Weiterführung von Serien. Und jetzt die zweite Staffel hat innerhalb der ersten 4 Tage bei derzeit 902.000 Haushalten eben wurde gestreamt. Und das ist weniger als in der ersten Staffel. Aber das ist auch normal, dass zweite Staffeln nicht so krass anziehen wie die ersten. Und deswegen ist der Originalplan für 5 Staffeln, da ist ja übrigens der Power hin ausgelegt, auch wahrscheinlich, dass daran festgehalten wird, dass Amazon weitermacht.
Ja, wir drücken die Daumen.
Ja, wir machen natürlich so oder so weiter.
Also ich kann mich noch in grauer Vorzeit, kann ich mich noch erinnern, dass die auch mal, die haben die Rechte für 5 Staffeln und für ein Spin-Off. Ob es ein Spin-Off geben wird, keine Ahnung.
Wir wollen ja das Spin-Off von
Kämen
oder von Waldreck. Waldreck gibt es ja jetzt nicht mehr, Waldreck, aber wer weiß. Irgendwann, irgendeine spannende Geschichte lässt sich da doch erzählen.
Okay, machen wir somit einen Deckel jetzt hier auf die zweite Staffel
lass
drauf.
Lass uns einen Deckel machen.
Lass sie uns in den Schacht reinschieben und den Deckel drauf machen.
Ja, aber auf jeden Fall schreibt ihr auf jeden Fall doch mal auch, wie ihr die ganze Staffel findet. Wir haben
auch mit Punktzahl am besten mal in die
auch
Kommentare.
Auch mit Punktzahl, voll gerne.
Falls ihr bei YouTube seid. Sonst kommt schnell rüber und schreibt das was.
Ja, wir würden uns darüber freuen, weil dann können wir uns noch mal ein bisschen gegenchecken, ob wir damit ganz off liegen. Wir wollten noch ein bisschen über den Schacht 2 reden.
Über den Schacht 2.
Den Schacht 2. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil gesehen hast, Jonas. Der war ja, damals hat er seine Runden gemacht.
Ich habe den ersten Teil gesehen und das war einer dieser Netflix-Filme, die mich überrascht hat, den ich gut fand, kreativ fand, einfach mal was Neues, war jetzt nicht die 5000ste Komödie und hat einfach so eine nette, kleine Science-Fiction-Geschichte erzählt.
Mhm. Ich finde auch,
das geht ja darum.
Sag du gerne.
Bei mir ist es ein bisschen her. Es geht auf jeden Fall um einen Schacht und der hat über 300 Stockwerke. Und da sind immer 2 Leute in einem Stockwerk und dann oben beginnt dann irgendwann das ist quasi wie so ein Loch nach unten und dann beginnt so eine Plattform mit Essen drauf, mit so einem riesigen Haufen Essen nach unten zu fahren und dann haben die Teilnehmer immer 1 oder 2 Minuten Zeit, um so viel zu essen, wie die wollen und dann geht's in die nächste Etage runter und ganz oft ist es halt so, dass ganz unten gar nichts mehr ankommt und man dann vielleicht verhungern muss. Und, also ich meine, es gibt noch ein paar andere so Kniffe und das ist ja auch so ein bisschen das Spannende an dem Film, so diese Welt kennenzulernen und die Regeln kennenzulernen Und deshalb will ich jetzt nicht noch mehr dazu spoilern.
Mhm. Ja, wenn Leute den noch nicht gesehen haben, ich glaube, dass da viele, also du hast das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, also 333 Stufen gibt es sozusagen in diesem Schacht und das ist eine Art Gefängnis, ein vertikales Gefängnis. Und jetzt ist eben der zweite Teil rausgekommen und zwar ein Prequel zu dem Teil 1. Und darin geht es um Perempuan und Samyatin. Das sind zwei Gefangene, die sich dann in diesem Schacht befinden. Und beide haben unterschiedliche Backstories, was sie für verarbeiten müssen. Und werden dann dort auch auf einer Plattform zusammen verfrachtet. Und dann geht auch immer diese und unterschiedlichen Ebenen hinab, wo dann Essen für diese 600 Bewohner des Gefängnisses sich drauf befindet. Und ihnen wird aber am Anfang erklärt, dass es nach einer sogenannten solidarischen Revolution jeder Insasse jetzt nur das Essen verspeisen darf, das er oder sie sich im Vorhinein bestellt hat, um dann auch so die Versorgung auf den untersten Ebenen zu gewährleisten. Und der zweite Teil verfolgt dann jetzt sozusagen dieses Schicksal von Perempuan. Und er ist genauso blutig, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, schonungslos wie der erste.
Ich hab die ersten 10 Minuten gesehen, bis ich dann krank ins Bett gefallen bin. Und ja, da geht's schon zur Sache. Mhm, da wird schon jemand sagen. Verbrannt.
Ja, ich kann nur sagen, also wer den ersten Teil mochte, der kann bestimmt was mit dem zweiten Teil anfangen. Ich fand den ersten Teil ganz okay, also beziehungsweise ich mochte auch erstmal die Idee, weil das wurde ja auch voll oft als so Klassenkritik irgendwie so gebrandet. Aber dann stellte sich für mich persönlich so heraus, dass es doch nicht so tiefgreifend ist, sondern eher oberflächlicher, weil das ja jetzt nicht eine ganz, ganz klare Klassenanalyse ist oder Klassenkritik, sondern es geht nicht wirklich um so Arbeiter und so eine solidarische Lösung, sondern eher um sowas Individuelles, also es geht dann eher um diese grundlegende Botschaft, der Mensch ist böse und alle sind so gegeneinander und alle zerfleischen sich. Und das kann, ich finde das persönlich nicht immer so inspirierend oder spannend, aber genau dieselbe Botschaft ist jetzt im zweiten Teil auch wieder. Also ich finde, deswegen hat für mich der zweite Teil sich nicht so gut getragen und hatte für mich dann auch nicht mehr eine spannende Aussage und nicht mehr so viel Neues gemacht. Und ich weiß, ich habe auch mit, oder Alper ist darauf und zugegangen und hat gesagt, er hat den Film gesehen und das wäre doch was für den Podcast. Und der sieht das ähnlich, dass er findet, dass der zweite Teil nicht mehr so viel Neues wagt. Und zusätzlich fand ich, dass der zweite Teil auch nicht gut die Figuren eingeführt hat, weil es irgendwann ziemlich wirr wird und auch diese Interviews, die dann eingeblendet werden, also da gibt es dann immer wieder so Rückgriffe auf so
wie die davor Rückblenden interviewt werden, bevor die da drin sind. Ne?
Genau, bevor die da drin sind, was ja ein Element ist, was der erste Teil auch schon ähnlich gemacht hat. Und da werden einem sehr krasse Dinge über Dialog vermittelt, die so richtig aus dem Nichts kommen teilweise und die dann auch nicht so greifbar sind, was das jetzt genau bedeutet. Und ich muss sagen, das fand ich dann auch nicht so gut gemacht. Deswegen,
also dann sagt einer so, hier, die Leute wollen dich nicht als König und übrigens, du hast auch noch einen Bruder und der wird eher vom Volk geliebt.
So ungefähr. Ja, so sehr viel auch wieder Dialog über erklären und per Dialog über zu erklären. Deswegen fand ich den zweiten wesentlich schwächer als den ersten und ich finde tatsächlich auch, dass so der Kern, was der Regisseur mit dem zweiten Teil macht, auch nicht so spannend oder intelligent, sondern eher, ja, aber ich will jetzt keine Dissertation drüber schreiben.
Du bist also, du bist dann lieber so horizontal unterwegs und schaust dir Snowpiercer an.
Zum Beispiel Snowpiercer, der wesentlich bessere Film und auch eine wirkliche Klassenkritik, würde ich sagen. Deswegen schau dich Snowpiercer an.
Hast du zufällig High Rise gesehen?
Nee, leider nicht.
Da könnte dir auch gefallen. Ich meine, das ist ja quasi das Gleiche in einem Hochhaus.
Mhm. Ah ja.
Und vor kurzem, das war beim Fantasy Filmfest, Concrete Utopia. Da ist, das ist auch so ähnlich. Da wird ja auch so eine Stadt von einem Erdbeben komplett zerstört, bis auf einen Wohnhausblock. Und die Leute, die da sind, wollen den halt bis aufs Blut verteidigen.
Spannend. Okay, das klingt eigentlich auch ganz cool. Ich glaube auch tatsächlich, wer jetzt so Splatter mag, der ist aber auch mit dem ersten der Schacht besser aufgestellt, weil jetzt im zweiten das dann gar nicht mehr so viel Fokus hat und da jetzt auch nicht so viele Szenen dabei waren für mich, die weltbewegend waren oder wo man jetzt so bildlich gedacht hat, wow, das habe ich ja noch nie gesehen oder so. Und innovativ könnte man dann vielleicht sagen, dass er da einen Mangel hat an Innovation. Aber ja, wie gesagt, da ist auch so ein bisschen so Religionskritik mit drin. Das fand ich irgendwie ein bisschen platt. Also ja. All in all.
Xenia, die bekennende Christin.
nein, aber ich fand es an sich spannend, ja, aber dann ja wieder von der Umsetzung her, ja. Ich konnte nicht so viel aus dem Film mitnehmen. Vielleicht geht es anderen Leuten anders und ich habe das Gefühl, der ist aber auch nicht so krass relevant gerade. Also da reden gar nicht so viele Leute drüber, aber vielleicht irre ich mich. Ja. Wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt es gerne mal in die Kommis.
Ich glaube, der erste kam ja auch 2020 raus und auch während Corona noch eher, wo dann die Leute eh noch ein bisschen mehr auf Netflix gebannt waren und so Tiger King geschaut haben. Und ich glaube, das lief auch irgendwann in dem Zeitraum.
Ich glaube, der kam 2019 raus und das war dann, ging dann so über. Ah, ich glaube schon, ich will aber jetzt, ich gucke nochmal kurz. Aber warte.
Ja.
Das
dann, ich würde schon mal anfangen mit den Starts der Woche, weil da haben wir auch noch was.
Ja.
Und zwar zum einen startet diese Woche ja Transformers One im Kino. Das ist ein Spin-off zur Transformers-Reihe. Und Alper hat eine Kritik zum Film gemacht. Und ihr glaubt es vielleicht nicht, aber er ist sehr angetan von dem Film. Und ich glaube, er findet ihn sogar den besten aller Transformers-Filme. Deshalb, wir wollen nicht noch mehr drüber reden. Schaut in die Kritik rein, die kam gestern online.
Mhm. Mach das auf jeden Fall mal.
Hast du es rausgefunden?
Ich habe es rausgefunden, 2019.
Okay, dann habe ich Bullshit gelabert.
Aber es kann ja trotzdem sein, dass er dann erst so 2020 relevant wurde.
Ja, das ist, ich schiebe das wieder auf meine Krankheit. Ja.
Jonas hat nur Nebel im Kopf.
Ja, genau. Wer auch vielleicht Nebel im Kopf hat, Disclaimer startet diese Woche auch. Das ist eine Serie auf Apple TV Plus. Und zwei Namen haben mich da sehr hellhörig gemacht. Und zwar nämlich der Showrunner ist Alfonso Cuarón, der uns ja so wunderbare Filme wie Children of Men beschert hat. Aber auch Filme, die ich sehr überhyped finde, wie zum Beispiel Gravity.
Ich dachte, du sagst jetzt Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
Und ich bin jetzt auch nicht so begeistert von Roma. Und stimmt, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, der ist auch sehr gut. Sehr gut.
Ja. Ja, Roma bin ich auch nicht so ein Riesenfan von. Der war tatsächlich ein bisschen overhyped. Aber dieser Trailer zu Disclaimer, der hat mich so gefesselt. Ich bin voll gespannt,
ja, wie das die... Ich mache ja Anfang des Jahres immer diese Videos, so XY-Serien, die ihr 2013 bzw. 2014 schauen sollt.
Mhm.
Und das war jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Video, weil das wegen des Streiks in Hollywood verschoben wurde. Und ich bin immer noch mega interessiert. Der Trailer ist jetzt auch schon längere Zeit raus. Und in der Serie geht es um eine Journalistin, die von Cate Blanchett gespielt wird. Und sie stößt auf ein Buch, in dem sie eine wichtige Rolle spielt. Und mehr will ich eigentlich nicht verraten. Vielleicht ist es sogar cooler, wenn man sich nicht den Trailer anschaut. Weil ich finde, der verrät dann doch schon mehr, als ich davor wusste.
Ja, okay, du hast auch wieder recht. Ich meine, ich finde, auf der anderen Seite kann ja auch einen hooken, dass man dranbleiben will, aber klar, das ist so eine Story.
Aber ihr vertraut uns jetzt einfach.
Ja, vertraut uns, Leute. Und die Story, finde ich, funktioniert auch als Reveal besser, wahrscheinlich.
Ja.
Und was noch ins Kino kommt, ist ein Film namens The Beast. Der ist eigentlich schon seit einem Jahr in den USA draußen von, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Bertrand Bonello. Naja, er ist mit Lea Seydoux und George McKay, den man ja aus 1917 zum Beispiel kennt, von Sam Mendes. Und da mochte ich ihn auf jeden Fall auch sehr gerne. Und über die Handlung weiß man, dass es ein Sci-Fi-Film ist. Er ist in einer nahen Zukunft angesiedelt, in der künstliche Intelligenz das Leben aller Menschen kontrolliert und menschliche Gefühle als Bedrohung empfunden werden. Und der Film sah für mich sehr ästhetisch aus. Ich habe ihn leider nicht gesehen bisher, aber... Ja.
Also ich finde, von der Beschreibung her könnte man jetzt denken, boah, das ist so ein Sci-Fi-Kracher, aber ich finde, der hat eher so einen Arthouse-Touch.
Ja, er ist eher so ein kleinerer Film in einem kleineren Rahmen, aber auch mit cooler Besetzung. Also ich könnte mir vorstellen, dass der gut funktioniert. Ich werde den, denke ich, mal sehen.
Ja, ich glaube, der könnte richtig hart slappen.
Machst du dich über mich lustig?
Nein, ich mag das. Ich finde, das klingt richtig cool.
Es tut mir leid. Der Slang hier, der Gen Z-Slang. Ich glaube, niemand sagt Hardslappen tatsächlich. Das mache nur ich, komischerweise. Ich wollte noch über eine Serie sprechen, die auch diese Woche startet. In der ZDF-Mediathek, Leute. Ich weiß, da hängen nicht so viele Leute rum. Aber vielleicht lohnt es sich. Bei Love Sucks, das ist eine Idee von Marc Ozeng und Damian Hardung spielt mit. Den kennt man mittlerweile aus How to Sell Drugs Online Fast oder Maxton Hall, die Hype-Serie auf TikTok in letzter Zeit. Ja. Und eine junge Frau namens Havana Joy Josephine Braun, ein sehr krasser Name. Sie spielt seinen Co-Star. Und es geht, eine klassische Story, Es ist eine Vampirgeschichte. Ben und Zelda sind aneinander verliebt, aber ihre Familien sind Feinde. Und zwar Vampir versus Vampirjäger. Also Romeo und Juliet eigentlich in einem anderen Setting. Und zwar in so diesem Fantasy-Twilight-mäßigen Setting. Und es klingt jetzt auch sehr basic. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt auf Anhieb zum Beispiel Bock gehabt hättest, in die Serie reinzuschauen.
So nicht, aber ich habe mir den Trailer angeschaut und ich muss sagen, gerade auch für eine deutsche Produktion sieht das sehr ästhetisch aus und sehr cool. Deshalb, ich glaube, ich schaue da tatsächlich auch mal rein.
Die Folgen sind voll kurz und deswegen würde ich auch hier eine Sehempfehlung auf jeden Fall aussprechen, wenn man sich für das Genre begeistern kann, also wenn man so ein bisschen auf Romance steht, weil ich finde auch, die Serie ist extrem ästhetisch und da wird sich auch sehr viel Zeit gelassen mit Einstellungen und auch mit so Atmosphäre und das spielt alles stellenweise auf so einem Jahrmarkt, wo sich so die Familie also, von Zelda befindet und wohnt. Ja,
also ganz im Gegenteil zu The Rings of Power, da lässt man sich nicht Zeit.
Ja, nee, das stimmt. Aber ja, du hast voll recht. Also deswegen, Love Sucks hat er auf jeden Fall sich mehr Gedanken drum gemacht. Nein, aber tatsächlich, das funktioniert richtig gut. Aber hier auch noch eine kleine Anmerkung. Eine Sache hat mir nicht so gut gefallen, und zwar, dass die Liebesgeschichte durch diese ganzen schönen Einstellungen zu kurz kommt für mich. Das ist ja etwas, was man eher erwarten würde von dieser Zielgruppe auch, weil ich glaube, das spielt dann schon irgendwie an gerade junge Frauen an oder auch junge Menschen, die Bock haben auf so Content. Und da ist dann irgendwie die Liebesgeschichte teilweise sehr hastig erzählt. Also es ist direkt dieses Liebe auf den ersten Blick. Und da wird dann nicht so viel rein investiert, zu zeigen, wie die sich kennenlernen. Ne? Muss man mögen oder nicht. Aber ich glaube, die Serie will schnell etablieren, dass es eher um diese Fehde geht zwischen den beiden Parteien. Und ich habe nur die ersten drei Folgen gesehen, aber vielleicht wird es ja da noch spannender. Bisher hat mich das ein bisschen enttäuscht, aber allein visuell lohnt sich die Serie.
Vielleicht gibt es ja noch ein paar Flashbacks.
Vielleicht gibt es so ein paar Flashbacks. Ja, das kann natürlich sein. Die dann hoffentlich nicht so overexplained sind wie bei Der Schacht 2.
Yes, Xenia, hat mich sehr gefreut, mit dir hier wieder zu podcasten, auch wenn wir hier quasi 1 Kilometer Luftlinie auseinander sind.
Ich spüre, wenn du was sagst, einen Windhauch hier im Studio. Sorry, es war übertrieben. Nein. Aber ja, ich fand es auch sehr schön und ich hoffe, dass das Zuhören Spaß gemacht hat. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder.
Genau.
Hoffentlich gesund.
Ja, bestimmt. Ich bin jetzt erstmal 2 Wochen im Urlaub, deshalb, ich hoffe, bis dahin werde ich wieder gesund.
Gubé und guten Urlaub.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Host der Folge Jonas Ressel und Xenia Popescu. Redaktion Jonas Ressel und Xenia Popescu. Aufnahme und Schnitt Lea Schimpf und Patrick Hochnadel.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall!
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.